New Skits in Garten Ede mit Ronny
und Elias. Ja, herzlich willkommen von meiner Seite. Hallo Elias. Und ja, wir begrüßen euch da draußen zur, es ist jetzt glaube ich schon die vierte Folge in diesem Jahr.
In diesem Jahr und Folge 24 und insgesamt.
Folge 24 insgesamt, ja. Tolle Sache.
Ja, herzlich willkommen auch von mir, Elias am Mikro hier drüben. Ronny und Elias sind wieder zurück. Schön, dass Sie auch diesmal eingeschaltet haben. Wir sind mitten im Februar angekommen. Wir nehmen heute, ich glaube, so viel kann man das sagen, am Dienstag auf und es ist gerade wunderbar zu sehen, weil es gibt wieder Mut und Hoffnung, denn der Schnee und die Eisdecke schmelzen langsam dahin draußen.
Ich habe mich total gefreut über den Schnee, muss ich sagen, aber als dann heute die Sonne rauskam und der Schnee schmolz so vor sich hin, dann dachte ich mir, oh, doch irgendwie habe ich jetzt auch schon wieder Lust, mal in den Garten zu gehen.
Ja, ich muss auch sagen, wunderbare Sache heute irgendwie von der Arbeit irgendwie raus an die Luft und dann ich glaube es waren 7 oder 8 Grad, hatte ich schon auf dem Thermometer auf der Heimfahrt im Auto und
toll, ne?
Ich konnte so leicht das Fenster schon mal runter machen beim Autofahren, das ist immer schon so eine ganz tolle,
so
ein schönes Zeichen. Also der ein oder andere hat vielleicht das Cabrio-Dach auch schon aufgeklappt, aber ja, klar, bei mir hat das kleine Fenster mit dem 1-Zentimeter-Spalt hat mir erstmal gereicht für den Anfang heute. Und was auch wunderbar ist, vielen Dank an all die Leute, die uns so in letzter Zeit irgendwie bei Instagram und so geschrieben haben und auch per Mail natürlich. Vielen Dank dafür, haben wir uns sehr gefreut. Vielen Dank auch für neue Bewertungen. Ja, macht weiter so. Einfach, wer uns folgen will, New Skizzengarten Ede, einfach eingeben da bei Instagram und dann findet man uns und kann uns auch abonnieren. Und da, ja, einfach auch mal danke.
Ja,
und gleich zur letzten Folge. Wir haben letztes Mal hast du uns ja die Eberesche mitgebracht und wir beide hatten ja, oder ich vielleicht sogar noch mehr als du, Angst vor der
Vogelbeer-Marmelade.
Ja. Wir haben tatsächlich doch einige Zuschriften gekriegt von euch da sehr draußen, gut, die uns nochmal gesagt haben, dass das überhaupt kein Problem ist. Das hat ungefähr dieselbe Wertigkeit wie der Holunder, die Holunderbeere, die roh auch nicht genießbar ist oder auch im größeren Maße giftig ist. Und
okay,
daher sei das unbedenklich und die Marmelade würde wirklich hervorragend schmecken.
Also bedeutet für mich, ich brauche eine Eberesche im Garten.
So ist es. Also wenn du das
toll.
Risiko, ich habe immer noch, ich kriege schon schweißnasse Hände, wenn ich nur dran denke.
Wenn du nur dran denkst, ja.
Wenn
ja,
du
ja.
Das sagst, dann soll das passen.
Was Eltern so hinterlassen können für Spuren
genau
im Leben der Kinder, ist schon beeindruckend. Also.
So ist es tatsächlich. Und auch interessant zu dem Thema war, dass ich das zu Hause in der Familie so besprochen habe und erschreckenderweise außer mir jeder am Tisch gesagt hat, ja, Vogelbeermarmelade, Eberesche hat man natürlich schon mal gegessen. Ich weiß
so
nicht, was du dich so anstellst.
Jetzt frage ich mich aber, wo kommt deine Prägung her?
Vielleicht kommt die Prägung wirklich nur daher, dass ich das immer vom Baum essen wollte als Kind und das halt nicht durfte. Aber die Marmelade scheint jetzt nichts Außergewöhnliches zu sein.
Aber im Moment bereitet das in deiner Familie niemand mehr zu, oder?
Also zubereiten?
Im Sinne von Marmelade kochen oder?
Also nee, also ich könnte mich auch nicht daran erinnern, dass wir das wirklich zu Hause mal,
ja, ich kenne das
also
auch
gekauft
überhaupt nicht
halt, sagen, also und ja.
Also ich habe jetzt auch nirgendwo mal eine Marmelade gefunden, wo Ebereschenmarmelade drauf stand. Aber gut, vielleicht habe ich auch noch nicht genügend Ausschau gehalten danach. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, dass es ja da draußen Leute gibt, die mich da bestärken können und die sagen, leckere Sache sollte man mal ausprobieren.
So ist es. Und dann auch haben wir nochmal Post gekriegt. Das ist jetzt auch mal eine Mail, die ich dann auch nochmal so kurz verlesen möchte. Und zwar ist die vom Matze, liebe Grüße an dieser Stelle, über Instagram reingekommen, der auch nochmal so ein bisschen was zu unserem Halbwissen nochmal mit Wissen füllt.
Ah, das ist toll.
Und zwar hatten wir Brokkoli und Blumenkohl das letzte Mal.
Mhm.
Und er sagte nochmal zur Ausreifung, gelbe Blätter sind ebenfalls ein Zeichen auch für die Hernie. Das ist ja diese Erkrankung.
Ja.
Und nicht nur dafür, dass der Brokkoli reif ist, so wie ich das erzählt okay. habe. Am besten die Röschen beobachten. Wenn der Brokkoli zu reif ist, fangen sich die Röschen an zu spalten. Eine weitere gängige Krankheit ist die Alternaria. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Da faulen die Pflanzen von innen heraus und das stinkt jämmerlich. Bei Hernie und Alternatia unbedingt die ganze Pflanze im Hausmüll entsorgen und nicht auf den Kompost. Zum Blumenkohl. Wenn sich ganz feine Haare bilden, ist der kurz vor reif. Ein Blumenkohl wird pelzig, bevor er in die Blüte geht. Dazu noch ein kleiner Tipp. Sobald sich das Röschen zeigt, ein großes Blatt über den Blumenkohl knicken. Dann bleibt er schön fest und weiß und vergilbt nicht.
Mhm.
Das finde ich einen sehr schönen Tipp an der Stelle, muss ich sagen.
Unbedingt.
Und genau.
Aber dass der, also so ein Pflaum ausbildet, das ist ja spannend.
Ja, ich habe halt, wie gesagt, noch keine Erfahrung, was da im Kohlanbau angeht. Und ja, ich finde es auf jeden Fall auch eine wichtige Sache beim Blumenkohl mit dem Tipp, ein Blatt drüber zu klappen, dass der so leicht es schattiger hat oder beziehungsweise ein bisschen saftiger bleibt dann in der Mitte. Daher vielen Dank an der Stelle. Wir freuen uns immer über solche Nachrichten und Tipps und geben die dann natürlich hier auch gerne weiter.
Macht weiter so. Also das ist eine unendliche Motivation, dann im Postfach immer mal wieder sowas zu finden und man freut sich einfach.
Genau so ist es. Und auch zur letzten Folge nochmal die Frage an dich, die vielen unter den Nägeln brennt. Hast du denn jetzt das Internet-Bestellsystem im Baumarkt schon für dich entdeckt oder hast du es noch nicht probiert?
Tatsächlich. Komme ich nachher drauf zu sprechen.
Es ist
ein Teil der Sendung.
Okay, wunderbar.
Da greife ich jetzt mal nicht vorweg.
Okay, wunderbar. Also ihr merkt, wir haben heute wieder eine pickepackevolle Sendung, weil
unglaublich.
Ich habe ja das letzte Mal schon geteasert mit, diesmal auch mit Grundstückversteigerung und so. Also wir haben heute das volle Programm. Nicht nur das, was gerade im Garten per Pflanze funktioniert und tut, sondern auch alles drumherum. Wir werden heute einiges behandeln. Und ich würde sagen, wir starten einfach in die erste Kategorie. Klar.
Die Pflanze der Stunde.
Pflanze der Stunde habe ich auch. Das letzte Mal habe ich begonnen. Dann lasse ich dir doch heute
beginne ich
den
heute.
Vortritt. Auf jeden Fall.
Ich habe was total Langweiliges mitgebracht. Und zwar Tomaten. Boah, kannst du dich noch erinnern? Das war in der ersten Sendung, in der zweiten Sendung, glaube ich, über die wir gesprochen haben. Haben wir über Tomaten gesprochen. Und heute habe ich schon wieder Tomaten dabei. Aber das Thema hat mich so angezeckt, dass ich da heute eigentlich die ganze Sendung drüber schwadronieren will. Und du musst mich bitte bremsen, wenn ich zu weit ausufere. Denn ich spreche heute über eine ganz besondere Tomatensorte. Die nennt sich Sanviva. Wahrscheinlich noch nicht gehört.
Sagt mir jetzt erstmal nichts, ne?
Genau, das ist gut. Was ist das Besondere an dieser Tomate? Die steht unter einer ganz besonderen Lizenz. Und zwar hat die eine Open-Source-Lizenz. Was sich dahinter verbirgt, komme ich im weiteren Teil der Sendung nochmal drauf zu sprechen, weil das ist neben dem Podcast hier so ein Spezialgebiet von mir, also Open-Source. Und naja, gut, kommen wir nachher drauf zu sprechen. Auf jeden Fall ist die Sanviva die erste Tomate der Welt, die unter diese Lizenz gestellt wurde. Großartig. Ja, und da möchte ich heute einfach so ein bisschen zu ausholen und deswegen habe ich mir die Sanviva heute rausgesucht als Pflanze der Stunde, weil mich das einfach begeistert hat. Es handelt sich dabei eigentlich nur um eine ganz normale Cherry-Tomate. Ja? Sonnengelbe Farbe, sieht sehr, sehr schön aus, also da gerne mal im Internet ein bisschen nachrecherchieren. Sie ist fruchtig, aromatisch, süß vom Geschmack, reift früh aus, hat so 55 bis 70 Tage bei Freilandhaltung. Also selbst bei Freilandaussaat ist sie so schnell dann doch reif. Das heißt, Mitte, Ende Juli kann man dann mit Früchten rechnen. Wird bis zu 2 Meter hoch und eignet sich für Gewächshaus, Freiland und Topf. Das heißt, so eine ganz normale, robuste, durchschnittliche Tomate. Also das,
die also auch ihr Plätzchen auf dem Balkon oder auf der Terrasse oder aber im Gewächshaus
unbedingt,
oder überall
unbedingt
findet.
Also stellt relativ wenig Ansprüche, muss ich sagen. Ja. Sie hat so 20 Gramm pro Frucht, wird ungefähr angegeben. Und wo du jetzt gesagt hast, Balkon, also ist auch für Töpfe geeignet, so ab 8 Liter, kein Problem, kann man die gut drinne aufziehen.
8 Liter reicht schon, ja.
8 Liter reicht schon so. Ab 8 Liter dann.
Das ist aber wirklich nicht viel.
Ja, sollte da funktionieren. Ist eine sehr robuste Sorte, also die hat man extra so gezüchtet, dass man sie halt gut auch draußen im Freiland halten kann und braucht auch keinen Regenschutz oder sowas. Ist resistent gegen Tomatenkraut, Braunfäule. Das ist also, ja, ziemlich schöne Sache. Und ja, auf was muss man achten? Also wenn man sie jetzt im Freiland hat, dann regelmäßig gießen, ganz klar. Mulchen wird empfohlen, einfach, dass auch der Wurzelballen nicht so austrocknet. Und ja, man kann sich auch ein bisschen Gießen damit sparen, weil halt das Wasser nicht verdunstet. Bei der Ernte, die kann gerne roh oder im Salat halt verzehrt werden, eignet sich aber auch zum Kochen oder zum Trocknen. Und gerade das Trocknen ist so eine Geschichte, haben wir letztes Jahr schon drüber gesprochen. Ja. Will ich irgendwann mal ausprobieren.
Also, ich erinnere mich immer noch an letztes Jahr auch, das Thema hatten wir auch bei den Chilis, als du erzählt hast, du willst ja nochmal so ein Dörrgerät
für
draußen aufbauen. Quasi nicht, dass man extra daheim den Backofen irgendwie heizen muss, sondern du willst über Sonne durch ein Glas und so irgendwie die Hitze erzeugen, dass die sich langsam.
So, und ich hatte letztes Jahr, das vielleicht als kleiner Exkurs, ich habe mich dann letztes Jahr dran gemacht und hab so ein bisschen bei Kleinanzeigen rumgesucht und habe dann auch Glasscheiben gefunden und habe da die Leute angeschrieben und es kam nichts zurück, keine Chance. Und dann habe ich es tatsächlich aus dem Auge verloren. Ist ein bisschen schade, ist aber für dieses Jahr unbedingt noch ein Projekt, weil ich mag das einfach mit Sonne. Letztes Jahr war es ja mit der Sonne einigermaßen erträglich, aber ja, mit Sonne irgendwas anzufangen, ohne dass ich da Energie für verpulvern muss, finde ich eine großartige Sache. Deswegen, ja, vielleicht kann ich dieses Jahr San Viva trocknen. Schauen wir mal. Das Schöne an der Tomate ist, man kann sie ohne weiteres quasi vermehren. Ne? Also du nimmst dir quasi einfach eine Frucht. Man sollte sich die schönste aussuchen. Du hast das auch schon mal hier im Podcast besprochen. So, man nimmt sich die schönste Frucht, die man so von der Tomate finden konnte und löffelt dann so ein bisschen das, ja, den Clipper quasi aus der Tomate raus.
Die gallertartige
Masse. Und ja, entfernt dann die Kerne, beziehungsweise nimmt die Kerne raus und lässt die dann trocknen. Und ja, wenn man die dunkel und im Trocknen aufbewahrt, dann kann man wunderbar im nächsten Jahr mit dieser Pflanze ja, wieder durchstarten. Und das ist auch das Schöne an dieser Open-Source-Pflanze. Wir sind angehalten, das auch zu tun. Ja, also wir sollen nicht irgendwo kaufen gehen, sondern wir sollen die Pflanze kaufen und dann sollen wir die quasi gebrauchen und sollen die weiterentwickeln, wenn wir das möchten, und sollen die quasi einfach züchten. Ja, und halt im nächsten Jahr wieder was davon haben. Das finde ich eine große Sache. Was ich auch ganz spannend finde, das hatte ich noch nie. Wenn wir über Herkunft und Geschichte von so einer Pflanze reden, dann ist es ja immer so, ja, wir vermuten, die kommt irgendwie aus dem vorderen Orient und ist vor 350 Jahren, keine Ahnung, hierher angekommen. Hier kann man es ganz genau sagen, die San Viva ist aus dem Jahr 2017 und war dort ein Projekt an der Uni in Göttingen.
Okay.
Also das heißt, dort gab es ein Forschungsprojekt, wo diese Tomate gezüchtet werden sollte oder wurde. Und 2017 war es dann soweit, dass die Pflanze halt dann in den Handel kam und ja, jetzt gekauft werden kann. Unter anderem an dieser Stelle, die möchte ich nochmal erwähnen, bei der Firma Culinaris. Die haben wir ja hier schon ein paar Mal erwähnt, weil die so nett waren und haben uns einige Dinge für unseren Garten beziehungsweise für unsere Anzucht zur Verfügung gestellt. Und ja, diese Tomate, diese Open-Source-lizenzierte Tomate, kann man quasi auch bei Culinaris bestellen.
Das war Werbung.
Das war Werbung, ganz genau. aber in dem Fall bin ich da auch, ja, freue ich mich da auch sehr drüber, das bewerben zu können, weil ich finde das eine ganz, ganz gute Sache. Und warum ich das eine gute Sache finde, das erzähle ich an anderer Stelle.
Okay. Also genau. Kleine Cliffhanger für die nächsten Kategorien.
Wir müssen unsere Hörerinnen und Hörer so ein bisschen binden. Ne? Das ist doch
Macht man das so in der
Podcast-Szene? Ich habe keine Ahnung, ob man das so macht. Wir probieren es einfach mal aus. Ja, das war das von meiner Seite zur Tomate San Viva und ich bin gespannt, was du uns heute mitgebracht hast.
Ich habe diese Woche den Sellerie mitgebracht, vor allem den Knollensellerie, weil das Ding ist, man muss rechtzeitig starten beim Sellerie und daher
braucht der auch so lange.
Ja, der braucht lange und deswegen habe ich den heute mitgebracht, weil das ist jetzt auf jeden Fall im Februar die Zeit, um den vorzuziehen für dann draußen. Und ja, das Ganze ist so, dass ich Sellerie letztes Jahr gar nicht hatte, dann irgendwie noch mir Sellerie habe, ich glaube, irgendjemand hat den mir mitgebracht, noch so 4 vorgezogene Knollen vom Gärtner. Den habe ich mir dann ins Hochbeet gesetzt und der hat dann aber irgendwie mehr gewurzelt als Knollen gebildet. Hatten wir auch hier schon mal drüber gesprochen. Mhm. Das lag wahrscheinlich vorrangig daran auch, dass das Wasser gefehlt hat und so, dass ich da nicht oft genug gegossen habe. Auf jeden Fall Sellerie für mich eine ganz wichtige Sache, weil ich ja gerne mein Salzgemüse selber mache. Und da gehört definitiv Sellerie rein. Auch wie in jede gute Bolognese gehört immer ein Stück Sellerie mit rein.
Also in jede Suppe und
genau.
Und kennst du das Schnitzel?
Das Sellerieschnitzel, ja.
Also großartig.
Das muss ich auch sagen. Finde ich auch eine schöne Sache. Genau, und daher Sellerie bei mir im Garten dieses Jahr auf jeden Fall. Hoffentlich funktioniert er auch. Mhm. Und zwar, wie bereits erwähnt, rechtzeitig starten, hat eine lange Kulturdauer. Ist erstmal von der Herkunft her schon eine sehr alte Nutz- und Heilpflanze, die schon im alten Ägypten verwendet wurde. Für Garten und Küche unterscheiden wir die 3 Unterarten Knollen oder Wurzelsellerie, Stangen- oder Staudensellerie und Schnittsellerie. Das sind so die 3 Arten, die es gibt. Sie alle stammen vom wilden Sellerie ab, der in ganz Europa vorrangig an den Meeresküsten zu finden ist.
Okay.
Daher erklärt sich auch, warum der wahrscheinlich auch einen erhöhten Wasserbedarf hat, weil der immer in irgendwelchen sehr feuchten Regionen wild wächst. Genau. Er mag nämlich daher auch salzreiche Böden. Steht hier noch als kleine Anmerkung. Mhm. Knollensellerie bildet faustdicke, runde, platte oder kegelförmige Knollen, die im Inneren weißlich bis gelblich sind. Ich denke, das kennt jeder. Sellerie, außen immer so leicht gelblich, schneidest ihn auf, ist er meistens schneeweiß oder oft. Genau. Und kann natürlich verwendet werden für Gemüse aller Art, für Salat, für Soßen jeglicher Art und wie du auch sagst, auch einfach nur eigenpaniert irgendwie mit ein bisschen Ei und wahrscheinlich Semmelbrösel rundherum und dann als Schnitzelvariation.
Großartig. Also
manche, ich kenne auch viele, die ihn einfach roh essen.
Kann man den roh essen?
Also ich kenne Leute, die das machen. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt wieder wie bei der Eberesche ich glaube nicht. Aber mir, also roh ist mir der Geschmack wirklich zu hart. Ich mag es schon lieber in Verbindung mit irgendwas, muss ich tatsächlich sagen.
Also ich finde ja toll, dass du kriegst ja durch den Sellerie so ein, weiß nicht, Umami oder wie auch immer man das bezeichnen kann. Also so ein ganz besonderer Geschmack, der irgendwie richtig Zunder in das Essen bringt, also das ist toll.
Ja, also neben süß, sauer, salzig und bitter ist natürlich der 5. Teil auf der Zunge ist nochmal der Sellerie.
Wahrscheinlich, ne? Ja, genau.
Geschmackssinn, der dann beim Sellerie voll reinschlägt. Und zwar, wann ist die große Frage, geht's los? Jungpflanzenanzucht von Knollen und Stangensellerie beträgt etwa 8 Wochen. Das heißt, dann hast du eine Jungpflanze nach 8 Wochen. Mit der Aussaat für den Frühanbau unter Glas oder in der Folie sät man bereits Mitte Januar. Das heißt, stellst du das Ganze dann irgendwie in einen Folientunnel oder in dein Gewächshaus, kannst du sogar schon im Januar damit beginnen, dass du den dann rauskriegst, dass der kann er ja schon früher raus. Er ist ja dann den Temperaturen nicht mehr so ausgesetzt. Für mich der Fall, für den Freilandanbau erfolgt die Aussaat Februar, Anfang März. So, also wir sind jetzt eigentlich in einer guten Zeit.
Aber drinne, genau.
Okay. Ziehst ihn drinne vor. Genau so ist es. Schnittsellerie lässt sich, ähnlich wie Petersilie, ab März in Töpfen vorziehen, aber auch drinne. Genau. Und sobald keine Spätfröste mehr sind, da sind wir wieder beim Thema Eisheilige im Mai, dann kannst du den Sellerie rauspflanzen, sodass er da unbeschadet draußen vor sich hin vegetieren kann.
Bedeutet aber, es wäre günstig, nicht erst mit den Eisheiligen zu sehen draußen, weil
da wirst du nicht fertig oder hast dann wahrscheinlich irgendwelche Mini-Knollen. Also du solltest schon, Demnach, weil er sehr frostempfindlich ist, solltest du schon die ganze Anbauperiode nutzen, bis der erste Frost dann im Herbst, Winter wieder kommt, dass du da dann auch schon fertig bist.
Okay.
Genau. Wie wird das Ganze angesehen? Ist, ich glaube, Ansehen brauchen wir jetzt hier groß nicht erklären. Ich meine, du packst die Samen in die Erde. Wichtig beim Sellerie, er ist ein Lichtkeimer. Anders wie bei deiner Tomate, die der Dunkelkeimer ist, so dass du immer so eine Saattiefe von 0,5 bis 1 cm einhältst, sodass der Samen schön dunkel liegt. Mhm. Hast du beim Sellerie, da er ein Lichtkeimer ist, maximal einen halben Zentimeter und dann nur leicht mit Erde übersieben. Also nicht komplett abdichten und zustreuen zuwerfen mit Erde, sondern
auflegen und ein bisschen andrücken.
Andrücken, genau. Ja. Und andrücken würde ich nicht mal. Einfach nur ganz locker flockig was so oben drüber und dann schön nass machen. Überbraust das Ganze dann vorsichtig mit Wasser und dann am besten machst du ihn in einen Topf, machst du einfach Klarsichtfolie oben drüber, dass das ein bisschen warm bleibt, Tasten oder ich habe ja immer diese Steckpaletten und hast du ja immer so einen Deckel drauf, ein Mini-Gewächshaus für eine Fensterbank packst du dann drauf. Und dann sollte das eigentlich funktionieren, wenn er an einem hellen, warmen Ort steht. Und dann Temperaturen sollten so zwischen 18 und 22 Grad liegen, also sprich normale Zimmertemperatur. Mhm. Am Tag scheint vielleicht dann nochmal die Sonne drauf und dann sollte das eigentlich problemlos funktionieren. Genau. Optimale Keimtemperatur, wie eben erwähnt, liegt bei 20 Grad. Temperaturen unter 15 Grad bereits in der Anzucht, sagt man, fördern schon, dass die Pflanze später zu schossen beginnt oder zu schießen beginnt. Ja.
Genau. Das heißt, der hat jetzt auch nicht die Probleme, dass es relativ dunkel noch draußen ist und ich habe es relativ warm. Das war in der letzten Sendung oder in den letzten Sendungen immer mal die Diskussion, gerade bei den Tomaten und bei den Chilis, dass die dann einfach nur extrem schießen, weil es zu dunkel, aber zu warm ist.
Genau,
und
genau.
Also, habe ich hier das Problem eigentlich nicht?
Würde ich so nicht sagen, weil die Erfahrung, die ich bisher gemacht habe, ist das auch möglich, wenn es zu dunkel ist. Also wieder auf einfach schauen. Ich habe jetzt, wie gesagt, so im Wintergarten habe ich immer so um die 15 Grad. Mhm. Ich fange an im Wohnzimmer. Dort ist es ja deutlich wärmer als im Wintergarten, wo keine Heizung ist natürlich. Der wärmt sich dann nur durch die Sonne auf. Und dann bist du, nachdem der dann rausgekommen ist und das Ganze pikiert ist, also das gehört auch dazu. Ich meine, wenn du den dann umpflanzt in ein Töpfchen, dass du den ein bisschen tiefer setzt, als er vorher stand erstmal, dass die Wurzel noch ein bisschen tiefer ist und dann kommt er in den Wintergarten, so wie die anderen Pflanzen auch und dann ist eben die Sache nicht unter 15 Grad, aber da ist häufig Licht das deutlich wichtigere als die Wärme am Ende dann.
Ja, okay.
Zur Not wächst die Pflanze halt langsamer, aber entwickelt sich dann lieber gesund.
Mhm.
Genau. Pikieren findet statt, wenn die ersten 2 bis 3 Blätter gebildet sind und dann kannst du rübersetzen. Die Wurzeln kannst du auch nochmal etwas einkürzen, sodass er im Anschluss etwas besser wurzelt noch. Also damit förderst du das Wurzelwachstum, wenn der jetzt schon lange Wurzeln gebildet hat, der kleine Steckling, dann kannst du unten die auch schon nochmal ein Stück kappen an den Spitzen, so dass der nochmal gefördert wird, dass er nochmal mehr Wurzeln bildet, um sich neue Nährstoffe zu suchen. Ist eine Sache, wird ja häufig bei Pflanzen empfohlen, habe ich mich tatsächlich noch nie dran getraut, weil ich immer Angst habe, dass ich irgendwas kaputt mache.
Finde ich jetzt auch gerade total gruselig, dass ich bin immer froh, wenn da überhaupt was wächst und dann schneide ich da
noch
was ab.
Aber ich habe das noch von letztem Jahr auch im Ohr. Wir hatten das letztes Jahr auch schon häufiger, das Thema. Und ich habe es mich noch nicht getraut, aber die Sache ist, dieses Jahr werde ich deutlich mehr vorziehen und von daher werde ich das einfach mal, ich werde es einfach mal probieren, weil ich habe ja jetzt auch mir die Schildchen dann geschrieben mit, das eine ist von Mitte Januar, der Kohlrabi oder der Sellerie ist von Mitte Januar, der von Ende und der von Mitte Februar, um dann einfach mal am Ende zu gucken, was hat sich wirklich bewährt und was nicht.
Ja.
Von daher mal schauen. Ja, Anzucht, dann im Anschluss einfach umtopfen, gut angießen, das kennt man ja. Und dann wird das Ganze weiter kultiviert, wird dann irgendwie bei 16 bis 18 Grad am besten mit sparsamen Wassergaben weiter kultiviert, dass der erstmal drin ein bisschen vorbereitet wird und dann am besten, bevor der Mai kommt, schon mal in den 2 bis 3 Wochen vorher den immer schon mal rausstellen, dass er sich ein bisschen gewöhnt wieder an die Sonnenstrahlen, die dann draußen auf ihn warten. dass der etwas abgehärtet wird, dass er schon mal ein bisschen Wind abkriegt. Man kann dann auch sogar schon mit 2 bis 4 Wochen vorher anfangen, kann schon mal ein bisschen Nährstoffe in Form von Flüssigdünger oder wie auch immer dazugeben und kann den da schon mal noch ein bisschen fördern. Und dann, wenn er dann rausgesetzt wird, das ist noch ganz wichtig, darf der Knollensellerie draußen nicht tiefer gepflanzt werden, als er vorher im Topf stand. Weil ansonsten, wenn die Pflanze zu tief gesetzt wird, bildet er keine Knolle mehr. Also der muss dann wirklich genau so, wie du ihn dann das letzte Mal gesetzt hast, auf dieser Höhe bleibt er dann auch. Mhm. Also so kommt er dann auch raus. Ansonsten, Sellerie ist natürlich wieder ein Allround-Talent, reich an Spurenelementen, Mineralien, Vitaminen. Es ist natürlich wieder Vollgas, alles drin. Alles, und wie wir festgestellt haben, die Zunge freut sich auch
unbedingt. Mit
Geschmacksrichtung Sellerie.
Unbedingt.
Und dann irgendwie, also ich habe letztes Jahr so die Erfahrung gemacht, wie gesagt, bevor es dann wirklich anfängt und fröstelt und tut und macht, ich habe den dann so Ende September habe ich ihn dann nach drinnen geholt.
Und sag mal, hast du schon eine Zahl, wie viel möchtest du produzieren dieses Jahr?
Also ich habe Sorte, habe ich mir, glaube ich, die Wiener Riesen habe ich mir gekauft. Das ist eine Sorte, die verspricht, dass sie große Knollen, wie der Name natürlich schon sagt, bilden und dass sie trotz alledem aber nicht verhölzern, sondern immer noch saftig sind dabei. Und ich glaube, in der Packung sind 100 Samen oder so und ich werde jetzt einfach
mal... Wirst du wahrscheinlich nicht brauchen.
Werde ich nicht brauchen. Ich habe jetzt einfach mal angefangen und sporadisch immer in Intervallen sehe ich ja aus und so werde ich dann, schätze ich mal, am Ende vielleicht, weiß ich nicht, 25, 30 Sellerie haben, von denen wahrscheinlich am Ende 20 den Weg rausfinden, weil sie es überlebt haben, wovon dann am Ende vielleicht noch 15 was werden und dann soll das passen.
Ja, ist doch nicht schlecht.
So der Plan. Und dann gucken wir mal.
Mhm.
Und alles Weitere... Ob überhaupt ein Sellerie den Weg nach draußen findet, hören Sie natürlich hier.
Ja, doch, da gehe ich schon von aus. Also,
genau.
Dein Schnitt war ja letztes Jahr gar nicht so schlecht.
Ja, aber es sind dieses Jahr viele Sorten, die neu dazugekommen. Also
das stimmt, das stimmt.
Gemüsearten und Sorten. Von daher muss ich mal gucken, was da überhaupt dieses Jahr möglich ist. Was da
jetzt hat der Praktikant dazwischen gefummelt, also das ist
der Praktikant, auch nicht so richtig, der Praktikant wird rausgeschnitten. Genau. Ja, so viel zum Thema Sellerie, meine Pflanze der Stunde.
Ja, also finde ich sehr gut. Ist so eine Standardpflanze irgendwie so, irgendwie hat die, na, wie soll ich sagen, die hat jetzt irgendwie nicht so den tollen Ruf, ne? Also so, man spricht da halt selten drüber, bis halt Sellerie ist, ja. Aber irgendwie macht sie das Essen doch erst so richtig rund und gehört also für mich in jede Suppe. Du hast ja vorhin gesagt, Spaghetti Bolognese und was weiß ich, unbedingt ein bisschen was mit rein, sonst kommt da einfach gar kein Geschmack.
Ja, ich finde auch. Also ich muss sagen, da ist Bolognese immer eine schöne Sache. Erstmal Knoblauch, Zwiebeln, Sellerie und Möhren erstmal schön vor sich hinschwitzen lassen und dann erst je nach Belieben, Hack oder was auch immer man in seine Bolognese haben möchte, Linsen oder keine Ahnung was, dann dazu und dann 3, 4, 5, 8 Stunden kochen lassen.
Und dann, wie bei Mama.
Dann gibt es Sellerietanz auf der Zunge. Genau so ist es. Das war meine Pflanze der Stunde und dann würde ich sagen, begeben wir uns wahrscheinlich in die nächste, Kategorie oder hast du noch was hinzuzufügen?
Ich bin wunschlos glücklich.
Na dann.
Ja, da bin ich schon bei der nächsten Kategorie angekommen. Bei mir steht auf dem Zettel, was ich gerade mache.
Ja, ähnlich wie bei mir, mit
das
was ich
gut.
mich gerade beschäftige, aber ich glaube, wir kommen aufs selbe hinaus.
Ja, und da bin ich jetzt schon bei dem Punkt angekommen, als du mich eben angesprochen hast. Wie sieht es aus? Hast du mal den Weg zum Baumarkt gefunden? Ich muss sagen, mit dem Online, das hat irgendwie, konnte ich mich damit nicht anfreunden. Also das hat nicht so richtig geklappt. Ich bin aber am Baumarkt vorbeigefahren und ich sah die Türe ist auf, da stehen irgendwie Autos davor und da sind auch Menschen gelaufen und ich dachte mir, hat der Baumarkt jetzt wieder offen? Und ich habe angehalten und bin einfach mal hingelaufen. Und nein, er hatte nicht offen.
Es waren die Großhändler.
Genau. Nein, es waren auch keine Großhändler, es waren die Leute, die quasi Dinge bestellt hatten und es und abgeholt haben. Ne?
Okay.
Und in dem Baumarkt war es dann so geregelt, es kam jemand raus. Und im gebührenden Abstand konnte man dann sagen, ich hätte gerne dies und das und jenes. Und dann sind die Menschen reingelaufen.
Ach so, okay. Ja,
und haben das dann zusammengepackt. Also ich sag mal, es ist so ein bisschen wie im Tante-Emma-Laden gewesen, bloß dass der Tante-Emma-Laden riesig ist.
Ja.
Aber war eine schöne Sache. Und ja, ich habe es geschafft, meine Erde zu bekommen. Ich bin auf Anzuchterde gegangen, muss ich jetzt einfach mal sagen.
Okay, also doch.
Ja, ich habe mich jetzt, nochmal breitschlagen lassen. Bin auf Anzuchterde gegangen. Und was ich auch bekommen habe, sind ja so kleine Anzuchttöpfe. Also so, ich würde mal sagen, so 5x5 cm auf so einer Palette drauf.
Ja, ja.
Mit einer Schale unten drin.
Genau.
Und oben einem kleinen durchsichtigen Deckel. Ja, und da habe ich mir 3 Stück von gekauft. Ich weiß nicht, werden so vielleicht so um die 70 Pflanzen werden.
Ja, ja.
Reicht für meinen Garten aber auch vollkommen aus. Mehr bekomme ich gar nicht unter. Und ja, da bin ich jetzt dabei und werde dann wahrscheinlich erstmal aussehen und dann beim Pikieren dann die Pflanzen dort reinsetzen, weil ich das eigentlich ganz schön finde. Du hast dann diese kleinen Wurzelknollen, kannst die super hin und her tragen. Beim letzten Jahr hatte ich ja so viele kleine Einzeltöpfchen, die ich dann, wenn die mal irgendwo hingebracht werden mussten, dann musste man halt immer ewig viele Pflanzentöpfchen rumtragen. Ja. Und hier habe ich einfach eine Palette so, und trage genau. Die weg. Das ist, glaube ich, eine ganz schöne Sache. Ja, und da bin ich jetzt drauf gespannt, wie sich das Ganze macht. Ich muss sagen, von der Stabilität her oder von der Qualität her, bin ich mir nicht ganz sicher, wie lange das halten wird. Also es war relativ günstig. Bin gespannt, ob das, ja, vielleicht 3-4 Jahre, dann wird das wahrscheinlich nichts mehr taugen, aber schauen wir mal.
Ja, mal schauen. Mit meinen bin ich jetzt im zweiten, mit manchen schon im dritten Jahr und es sieht alles immer noch eigentlich
sieht noch ganz gut aus.
Ja. Ja.
Also ich habe jetzt auch keinen Markenhersteller oder irgendwas genommen, sondern das stand da halt rum. Und dann habe ich die einfach erstmal mitgenommen. Ich war ganz froh, überhaupt jetzt mal was zu bekommen. Und ja, schau mal, was passiert.
Will ich da noch kurz einhaken?
Ja, bitte.
Mit der Sache, wo du gerade sagst, du hast die Sachen jetzt geholt und fängst jetzt so langsam an und siehst aus. Ich habe diese Woche oder letzte Woche auch schon so unser soziales Netzwerk, in dem wir ein bisschen unseren Kram präsentieren, ist ja Instagram. So, und dann habe ich so ein bisschen auch mal gezeigt, was gerade so meine mickrigen kleinen Chili-Pflanzen und so gerade so rumstehen. Und dann hat mir auch jemand geschrieben, ja, das ist jetzt auch mal schön, dass man mal so kleine Pflanzen sieht, weil ich fühle mich immer so schlecht, wenn ich so sehe, was bei Instagram sonst so gezeigt wird unter Kunstlicht und wie weit manche Leute schon sind und wie das überhaupt.
Ja, das,
und dann fragt man sich, ob man überhaupt im Februar noch anfangen sollte, weil andere ja schon dreifach so weit sind. Nee, also ich muss da mal ganz klar intervenieren und muss mal sagen, einfach machen und nicht ganz so viel nach links und rechts gucken.
Ja.
Und es ist Mitte, Ende Februar, es ist noch mehr als genügend Zeit, irgendwas vorzubereiten und um sich auszuprobieren. Und man darf auch immer nicht vergessen, wenn jemand daheim sich auch, ich meine, bei Instagram sind viele Profi-Gärtner, die auch wirklich nur davon leben, dass sie ihr Gemüse verkaufen oder Pflanzen verkaufen oder sonst irgendwas. Oder sich vielleicht auch im Hobbybereich mit Lampen und Co. komplett ausgestattet haben und das aber dafür auch schon seit vielen Jahren machen. Ja, ich glaube, die Gefahr ist sehr groß, dass man sich verleiten lässt, dass man immer so denkt, ach, bei mir sieht es ja wirklich nach gar nichts aus.
Ja, man kriegt so eine schlechte Stimmung irgendwie, ne?
Ich glaube, davon darf man sich überhaupt nicht leiten lassen, weil einfach probieren und entweder am Ende die Pflanze wächst und wird was. Die Zeit ist jetzt definitiv noch da und es wird auch definitiv ohne irgendwie groß Schnickschnack sein. Und selbst wenn es nicht so ist, haben wir ja jetzt auch noch die Zeit, dass man sagen kann, wenn wirklich alle Stricke reißen, dann kann ich mir ja auch irgendwo vom Gärtner oder sonst wo dann auch im Mai noch Pflänzchen holen, die ich dann draußen hinsetze.
Richtig.
Oder nicht. Aber die Hauptsache ist immer erstmal probieren und anfangen, weil ohne das passiert halt auch einfach nichts.
Und ganz ehrlich, also wenn ich jetzt nochmal auf die Tomate von eben anspiele, ne, die hat 55 bis 70 Tage. Rein theoretisch müsste das sogar ausreichen, wenn ich die nach den Eisheiligen in den Boden bringe und die wächst draußen zu einer Pflanze heran. Ich weiß nicht, ob es so ist. Ich werde es trotzdem sie mal wird, ausprobieren.
Ich denke, sie wird natürlich was werden, aber du wirst natürlich da mit einem guten Monat Verzögerung Ernte beginnen als andere,
genau,
die
ganz
Pflanze
genau,
schon rausgesetzt
ganz genau,
haben.
Ne? Aber nichtsdestotrotz, der Aufwand, den ich betreibe, wir hatten das ja beim letzten Mal oder beim vorletzten Mal mit den Pflanzlampen und sowas. Also ich habe mich mit Freunden unterhalten und die benutzen so eine Pflanzlampe. Eigentlich würde ich sagen, sie ist zu klein. Also sagen die beiden auch, dass es zu klein ist, aber die haben relativ gute Ergebnisse damit. Ne? Also die wechseln dann die Paletten auch immer mal durch, dass halt jede Pflanze ein bisschen Licht abbekommt und da kann man schon einiges mit rausholen.
Ohne Frage.
Aber ich bin kein Freund davon, sondern lasst euch da ja, nicht entmutigen. Also
ist ja auch nicht nur mit Kunstlampen. Wir wollen um Gottes Willen ja auch nicht die Kunstlampen irgendwie verteufeln. Darum geht es ja auch nicht nur, sondern es ist vielleicht auch, dass manch einer sich intensiver mit Anzuchterde und Co. beschäftigt und dadurch natürlich bedeutend mehr Ergebnisse rausholt als wir beide, die jetzt sagen, wir fahren im Baumarkt und kaufen uns unsere Anzuchterde und so.
Richtig.
Aber die Sache ist, probieren. Einfach
ganz
selber
genau,
sich ausprobieren und gut ist so.
Reinwachsen halt irgendwie. Ne? Und ich denke mal, es soll Spaß machen.
Ja.
Wenn man keinen Spaß dabei hat, sondern wenn ich mich die ganze Zeit vergleiche und dann komme ich in so eine Situation, wo mir halt der Spaß verloren geht und das wäre schade bei
genau,
diesem Hobby. Also,
und was man auch sagen muss an der Stelle, auch bloß nicht scheuen, auch die Leute auch einfach mal anzuschreiben oder so, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass man auch überall, also Leute, die Gärten betreiben, und Pflanzenaufzucht sind meistens recht entspannte Leute, die auch kein Problem damit haben, wenn man mal fragt, wow, warum sind deine Pflanzen so groß? Was machst du so in der Anzucht? Auf was achtest du, dass man da eigentlich auch nette Mails zurückkriegt und da eigentlich dann sich auch einiges rausholen kann und dazulernen kann? Von daher, bevor man resigniert, vielleicht einfach auch Leute mal anschreiben und mal nachfragen oder nur Skits in Garten Ede hören.
Dann ist man eigentlich auch ganz, also wir sind eigentlich die Sendung, die die Menschen beruhigt, nicht wahr?
Genau, weil unsere Pflanzen
genau,
so traurig aussehen.
vielleicht noch eine kleine Sache, die ich mache. Im letzten Jahr ging es bei mir so ein bisschen durcheinander. Ich hatte ganz viele Pflänzchen angepflanzt und hatte die Töpfe beschriftet. Ich hatte ja diese erdfarbenen kleinen Töpfe und die habe ich beschriftet. Und immer wenn man die gegossen hat, ist die Farbe so ein bisschen mehr verlaufen. Und irgendwann gräbt man die dann in den Boden ein und dann ist natürlich die Beschriftung im Boden. Ne? Also wusste ich nicht mehr genau, welche Pflanze war das hier jetzt eigentlich. Also total doof gelaufen. So, und dieses Jahr habe ich bei Nuskitz in Garten Ede gehört, dass man aus Bechern Beschriftungen basteln
genau,
kann. Und genau damit habe ich jetzt auch angefangen und habe mir einfach mal so ein paar Plastikbecher zusammengesucht und sammle die jetzt und werde das dieses Jahr auch machen. Also, dass ich die Beschriftung halt nicht auf die Pflanze bringe, sondern einfach auf ein Schildchen daneben.
Deutlich
und dann,
besser.
Ja.
Und vor allem muss man sagen, bei Joghurtbechern, der Müll ist so oder so da, aber so wird er nochmal genutzt.
Er wird nochmal verwendet, ganz genau.
Bevor er dann sowieso auch irgendwann in den Müll wandert.
Richtig. Und das hat mich letztes Jahr auch geärgert. Ne? Ich wollte dann eine Pflanze an einen Freund weitergeben. Und er fragte mich dann, welche Pflanze kriege ich denn jetzt von dir? Ich sage, keine Ahnung. Ich gebe dir jetzt einfach drei Pflanzen mit und wir hoffen, dass es alle drei Sorten sind, die ich hatte. Glücklicherweise war es auch tatsächlich so. Ich habe die drei Sorten da richtig erkannt, aber war schade, weil konnte es dann einfach nicht richtig das Ganze arrangieren. Und genau, deswegen ist das im Moment eine Sache, Beschaffung von Beschriftungsmaterial, damit ich hier vorankomme. Genau, und dann würde mich mal interessieren, wo bist du gerade dran?
Bei mir ist es gerade so, mit was ich mich gerade beschäftige, was jetzt gerade anfällt, ist Knoblauch düngen. Das ist jetzt wieder die Zeit, du erinnerst dich ja auch an letztes Jahr, es ist, wenn jetzt der Schnee weggeschmolzen ist und so langsam die Sonne rauskommt und der Knoblauch wieder beginnt in seine Wachstumsphase zu kommen, ist jetzt wieder die Zeit, da so ein bisschen Nährstoffe reinzuschießen, dass der wieder was hat. Und das würde ich ganz einfach wie im letzten Jahr auch wieder mit Hühnermist machen.
Sehr
ich werde einfach wieder von den Hühnern den Mist direkt aus dem Hühnerstall holen, in einen Eimer packen, dann Wasser drauf, 10 Liter Eimer bedecken mit Wasser und dann 2-3 Tage ziehen lassen und dann das Ganze nochmal verdünnt, so wie bei der Brennnesseljauche, so 1:5, 1:10, irgendwo so ein gesundes Maß dazwischen und dann das Ganze ausbringen zwischen die Knollen. Einfach Hühnermist auf den Boden werfen oder direkt das Gebräu nutzen, ist zu scharf. Hühnermist hat ordentlich Boost, also das ist dann, das geht dann schon an die Substanz vom Knoblauch.
Ja.
Daher am besten unverdünnt, gegebenenfalls dann halt auch einen Monat später noch ein zweites Mal, aber nicht direkt drauf werfen. Das ist so eine ganz wichtige Sache jetzt, dass man schön fette Knollen dann kriegt über den Sommer, dass die schön auch was haben, was die knabbern können. Dann das andere, wenn der Schnee weg ist, was jetzt anfällt, Erdbeeren schneiden. Weil die sind bei mir komplett in alle Himmelsrichtungen gewuchert und haben irgendwie Riesenblätter und Co. gebildet. Da werde ich nochmal ordentlich dran gehen und werde da nochmal schön kappen, dass man erstmal sieht, welche Pflanze wohin gehört und wo Anfang und Ende ist. Und dass dann so ein bisschen die Kelchblätter in der Mitte so stehen bleiben, das Herz, dass das noch vorhanden ist. Und der Rest rundherum kommt erstmal nochmal ein ganzes Stück ab, dass die dann wieder frisch in den Frühling starten können. Das ist so eine wichtige Sache nach dem Schnee. Dann, ich bin ja nach wie vor dran und heb das, wenn jetzt der Schnee weg ist, hoffentlich weiter das Beet aus für Mais, Bohnen und Kürbis, das Miluba-Beet. Das war ja vor 2-3 Folgen schon mal Thema hier. Da bin ich jetzt dran, dass ich das vergrößere. Und ich werde mir tatsächlich jetzt noch so ein bisschen noch den Garten daneben, also der Garten neben dem Garten quasi nochmal ins Leben
rufen. Hat das geklappt oder?
Dazu später mehr.
Okay.
Aber ich werde jetzt bei mir so nochmal ein bisschen gucken, dass ich da, wo ich bei mir schon das Plan mit Mais und Co., dass ich da noch so ein bisschen schon mal vorplane, was wohin kommt. Und da bin ich dann nämlich auch schon beim großen Thema Cliffhanger. Was beim Fehler des der Woche, Fehler der Woche später nochmal kommt. Genau, und Anzucht ist natürlich aktuell das Nonplusultra-Thema, mit was ich mich gerade beschäftige. Ich habe jetzt nochmal Chili und Paprika nochmal die nächste Runde angepflanzt. Und dann geht es jetzt so langsam los. Im Wintergarten habe ich die Sachen stehen, die nicht so ganz so warm keimen müssen. Da ist jetzt so Spinat und sowas lasse ich da jetzt schon mal so ein bisschen vorkeimen. Und die Zwiebeln und so wachsen da ja vor sich hin. Salat wächst da ein bisschen vor sich hin. Das steht da schon mal. Und so ist da so der Kreislauf, dass ich denke, dass ich Ende der Woche wahrscheinlich nochmal die Chili, die jetzt da so 2 Wochen drin sind, dass die dann nochmal umgetopft werden in die größeren Töpfe. Und dann geht es langsam los.
Bist du schon so weit, dass die umgetopft werden können?
Naja, die sind ja nicht groß. Die bilden jetzt quasi gerade ihr drittes Blatt. So irgendwie in dem Rahmen. Aber das dritte Blatt ist meistens noch so klein, dass es mikroskopisch klein ist.
Ja.
Manchmal wandern die auch mit 2 Blättern rüber. Aber so in dem Dreh. Und dann geht es langsam schon Richtung Tomaten. Da freue ich mich ja schon ein bisschen drauf.
Ja, Respekt.
Weil da brauche ich ja dann wirklich auch beide Anzuchtpaletten, weil das sind ja immer 9 mal 6, genau 9 Reihen mit 6 Feldern. Und wie du weißt, haben wir auch dank Werbung Kulinaris nochmal ein großes Tomatenangebot, sodass ich mit dem von letzten Jahr ja irgendwie auf, ich glaube, 19 Sorten Tomaten oder so komme.
Das wird total spannend.
Und da werde ich nochmal alles reinballern, was geht dann in die Anzuchtpaletten. Genau.
Ja. Ich hab mich noch nicht getraut, anzufangen mit dem Aussehen. Einfach weil, du kennst meine Verhältnisse, es ist halt immer noch relativ dunkel. Jetzt war es ein paar Tage, wo die Sonne mal rauskam, da ist es dann doch einigermaßen hell. Aber wenn es jetzt wieder trüberes Wetter wird, dann stehen die mir wieder warm und dunkel. Und ich versuche das Ganze noch ein bisschen hinauszuzögern, versuche mich noch ein bisschen zu bremsen. Das bedeutet, meine reiche Ernte kommt dann erst einen Monat später, aber ich hoffe, sie kommt und
so wird es sein.
Ja.
Und Mit was ich mich gerade beschäftige, kommt jetzt noch zu seinem Höhepunkt. Unerwartet, aber er kommt. Aufgepasst. Ich beschäftige mich gerade. Wer uns länger hört seit letztem Jahr, kennt ja mein Nacktschneckenproblem im Garten.
Ja.
So, ich beschäftige mich jetzt aktuell mit, wenn ich dann anfange im März, Mitte März so im Frühbeet und dann vielleicht ein bisschen mit den kleinen Tunneln, will ich ja dann schon mal Salat raussetzen, weil ich habe ja die ein oder andere Sorte, die auch kalt funktioniert. So, das Schneckenproblem wird kommen.
Es kommt.
Also beschäftige ich mich gerade natürlich auch mit, was macht man gegen Schnecken? So, jetzt gibt es diese Schneckenkragen aus Plastik, aus Metall, die du um die Pflanzen drumherum machst. Ist dann natürlich eine Lösung für einen Salatkopf, machst du einen Kragen drum.
Ja.
Der Kragen, wie ich mir so manche Videos angeguckt habe, schafft es dann trotzdem die eine oder andere Schnecke, das zu überwinden. Dann gibt es Sägemehl, dann gibt es Kupfer, dann gibt es Schafswolle, dann gibt es alle Art von irgendwelchen Spänen, die drumherum gelegt werden. Dann gibt es, was habe ich noch gesehen? Ganz interessant fand ich Pfefferminze. Pfefferminze, getrocknete Pfefferminze würde wegen des Geruchs die Nacktschnecken abhalten.
Okay.
So, und wir sind ja jetzt Mitte Februar, das heißt, bis die richtige Salatparty losgeht, haben wir noch ein bisschen Luft.
Ja.
Daher jetzt hier der Aufruf. Ich möchte gerne, dass ihr uns alles zum Thema, wie wehrt ihr Nacktschnecken abschickt. Alles zum Thema, welche Tipps, welche Haushaltssachen gibt es? Die große Nacktschnecken-Challenge.
Ja, da bin ich aber sehr gespannt drauf.
Das Ganze bitte an elias@garden-ede.de. elias@garden-ede.de oder newskitzengarden-ede, alles mit Unterstrich oder einfach so eingegeben bei Instagram. Da findet ihr uns auch. Und dort einfach eine Nachricht schreiben.
Und das bedeutet aber, du probierst dann bei jedem Salatkopf jede einzelne Geschichte aus.
Ich pack dann unter denselben Tunnel quasi einfach 20 Salatköpfe und werde, wenn wir 20 Varianten haben, bei jedem Salatkopf was anderes probieren und werde das dann dokumentieren und dann dort irgendwie oder vielleicht mache ich auch bei YouTube, lade ich da nochmal kurz was hoch, was passiert. Genau. Und deswegen nehmt dran teil. Wir können alle daraus davon was lernen am Ende. Eventuell können wir auch profitieren, man weiß es nicht. Aber die große Nacktschnecken-Challenge, die rufe ich jetzt hiermit ins Leben. Und wenn bei Instagram jemand von sich zu Hause was posten will und will uns trotzdem da irgendwie mit ins Boot holen, entweder einfach uns verlinken oder Hashtag Nacktschnecken-Challenge zusammengeschrieben. Habe ich mir überlegt.
Sehr gut. Also da bin ich ja wirklich drauf gespannt, was es da nicht alles geben wird.
Wobei wir den Hashtag auch Challenge mit SCH als Verknüpfung wir machen lieber die Nacktschnecken-Challenge.
Das wird zu schwierig. Ja,
Das ist dämlich. Ja. da komme ich selber wieder an meine Grenzen am Ende.
Spannender Ansatz.
Ja, also
wirklich, was da rauskommt. Da liegt es an euch. Und ich bin auch gespannt, wie groß dein Tunnel jetzt werden muss, denn wenn da 100 Ideen einflattern, dann sehe ich natürlich schwarz für deinen Tunnel, da musst du anbauen.
Ich habe ich habe gemessen, den ich auf dem Stalldachboden gefunden habe, das Gerüst, das ist 4x1,50, glaube ich. Also da 20 Salatköpfe sollten da nicht das Thema sein,
okay.
Also die kriege ich drunter. Und bis, wenn wir Mitte, Ende März anfangen und da den Salat runterstellen, ist es ja dann auch so, dass im Ende Mai dann auch an dieselbe Fläche dann auch nochmal irgendwas anderes kommen kann. Das ist ja dann nicht das Problem. Aber die Testreihe gönnen wir uns alle zusammen.
Das ist
spannend. Das haben wir uns verdient.
Das haben wir
uns verdient. Lass uns nicht hängen. Nacktschnecken-Challenge.
Großartig.
Genau.
Großartig.
Und damit würde ich sagen, können wir auch in die nächste Kategorie übergehen, voller Euphorie. Oder was sagst du, hast du noch was hinzuzufügen?
Nein, also ich bin jetzt sprachlos, ich muss jetzt erstmal mit mir meinem Hyperventilieren irgendwie abstellen können, das ja.
Dann auf geht's in Kategorie 3. Was ich gelernt habe ich als nächstes stehen.
Was ich gelernt habe.
Oder willst du, ich hab bei dir, ich lunz gerade, weil wir sitzen ja heute wieder mal am
Wir sitzen
wir
heute
haben, du hast,
endlich
wir
mal
machen
zusammen.
Den Fehler, komm, ja. Wir machen erst den Fehler.
Wir machen erst den Fehler. Der ist bei mir ganz schnell abgehakt, weil ich habe ja gerade gesagt, es passiert bei mir noch nichts. Von daher habe ich mal wieder keinen Fehler. Ah, die Kategorie ist einfach nicht gut gewählt über den Winter, weil ich habe die immer so schnell abgearbeitet. Aber ich habe diese Woche keinen Fehler gemacht. Ist ja eigentlich auch was Schönes. Wenn man das mal so sagen kann.
Finde ich eine
das,
gute Sache.
Ja, man sollte das viel öfter mal sagen.
Freut mich. Fehler der Woche.
Ja, sag, was hast du mitgebracht?
Wir hatten es ja letzte Woche irgendwie, waren das ja so minus, ich glaube bei uns war das niedrigste minus 26 Grad oder sowas. Was bedeutet, tagsüber waren es dann minus 15 oder so. Es war halt wirklich richtig kalt.
Ja.
So, dass ich auch richtig, richtig die Heizung anmachen musste drin. Und siehe da, das Fensterbank-Gewächshaus ist tatsächlich an seine Grenzen gekommen. Sprich, das Gewächshaus steht wie eine Eins da, aber die Sachen, die drinnen standen, ich habe das tatsächlich unterschätzt, weil es ist den Jungpflanzen tatsächlich schon zu warm geworden im Gewächshaus.
Die sind gespargelt.
Die sind nicht nur gespargelt, die haben sich auch richtig gekräuselt teilweise, okay, weil das so warm da drinnen wurde, dass die Erde auch wirklich im Nu ausgetrocknet ist. Mhm. Und dadurch hatte ich wirklich das Problem, dass es wahrscheinlich im Gewächshaus, ich würde jetzt mal schätzen, dadurch, dass die Sonne von draußen auch noch drauf geschienen hat, ja, würde ich jetzt mal schätzen, waren das bestimmt da drin auch mal 30, 35 Grad. Das war,
nee, das nicht
das war zu viel für, ja, die kleinen Pflanzen. Also aus meiner aktuellen Chili-Paprika-Charge, deswegen habe ich heute schnell nachgesät, da haben nicht, ich sag mal, von den wie erwähnt, die von den 54 Kästchen, die ich habe, würde ich schätzen, haben so 30, 25 Pflanzen vielleicht, haben es geschafft. Der, okay, Rest ist leider draufgegangen.
Und haben die es gut geschafft? Weil meine These vom letzten Jahr ist ja, wenn die schon so einen schwierigen Start haben, ne, also immer mal zu trocken sind oder dann irgendwie geschossen sind. Und ich hatte ja das Gefühl, meine Pflanzen hatten durch den schlechten Start einfach, die haben so lange gebraucht, bis die sich dann gefangen hatten und haben dann wirklich mal angefangen mit Wachsen. Da war der Sommer schon fast vorbei.
Ja, ja.
Und ja, würde mich mal interessieren, ob das bei deinen Pflanzen jetzt genauso wird und du, ja, die einfach das,
ja,
jetzt in so einer Art Starre bleiben, wie das bei mir der Fall war und dann, ja, irgendwann vielleicht mal.
Also wie gesagt, die werden Ende der Woche in Töpfe wandern, mhm, und dann wird sich ja innerhalb schon der nächsten zwei Wochen zeigen, wenn die dann im Wintergarten bei 15 Grad oder was stehen, was ob am was Ende, wer es schafft und, ja, wer nicht. Und, ja, ansonsten ist es dann halt leider so. Aber ja, da habe ich gemerkt, das war doch dann, weil ich sag mal, unser Wohnzimmer ist recht groß. Dadurch war dann die Heizung halt auch schon teilweise mal auf Vollgas, so dass, mhm, es dann vor allem abends dann nochmal durchgeheizt
schon warm
war.
Wird, ja.
Und dann, das war zu viel des,
ja,
Guten.
Ja.
War einfach zu viel. Deswegen da der Fehler, es war zu warm. Und zum anderen Fehler der Woche habe ich einen Fehler, den ich jetzt bemerkt habe, der aber aus der letzten Saison kommt.
Okay.
Und zwar habe ich letzte Saison ganz viel eher so gearbeitet mit Beet 1 ist Kartoffel,
mhm,
Beet 2 ist Knoblauch, Beet 3 ist dies und das. So.
Ja.
Und jetzt habe ich mich mal so ein bisschen mehr in das Thema Mischkultur eingelesen und habe mich damit intensiver beschäftigt.
Ja.
Und muss sagen, es ergibt natürlich Sinn, das, was wir gepredigt haben, was uns auch immer gepredigt wird. Manche Pflanzen funktionieren halt einfach super, weil sie sich gegenseitig unterstützen, auch im Wachstum. Und das große Ding für mich ist aber, ich habe ganz viele Löcher immer in den Beeten dann. Mhm. Und der Platz ist ja eigentlich verschwendet, weil, ja, das Einzige, was da passiert ist, dass sich Unkraut bildet und das war es,
ja,
halt.
Ja.
Daher habe ich mir jetzt tatsächlich für dieses Jahr einen Anbauplan erstellt, dass ich wirklich da mal ein bisschen durchgetaktet bin, was wo steht und was vielleicht auch als Nachkultur dann irgendwann später nochmal in das Beet reinrückt.
Und sag mal, wenn du jetzt so einen Plan machst, verwendest du da einfach Papier und Bleistift oder?
Ich habe angefangen mit Papier, habe dann so grob vorgezeichnet, habe dann aber schnell festgestellt, dass ich für mich fahre deutlich besser am Computer mit, weil ich doch viel Ergänzung und viel dann nochmal angefangen habe, nochmal getauscht zwischen den Beeten, weil ich habe jetzt gerade den Plan vor mir, ich habe mit allen kleinen Beeten habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Parteien, nur Bodenbeete. Dann habe ich die zwei Hochbeete noch, plus das, was außerhalb vom Garten entsteht. Und da habe ich dann doch nochmal gedacht, da stelle ich Zuckerschote hin. Hm. Und habe dann aber festgestellt, dass das keinen Sinn macht, weil die an einem anderen Platz besser aufgehoben ist. Weil die dort schon wieder den Boden besser vorbereitet für das, was danach kommt, zum Beispiel.
Ja.
Genau. Okay. Und da habe ich zum Beispiel festgestellt, als Beispiel jetzt, was... Ich habe auf dem Spalt, auf dem ich Tomaten habe, hatte ich letztes Jahr Tomaten und das war es. Da ist zwischendurch dann Gras hochgewachsen, was ich mal gemäht habe. Mhm. Jetzt habe ich den komplett ausgehoben und habe zum Beispiel vorher, bevor die Tomaten kommen, bis die Tomaten kommen, ist es ja Mitte Mai. Mhm. So, was passiert vorher mit dem Stück? So, vorher zum Beispiel Spinat, eine super Sache als Vorkultur, die auch keine Sachen aus dem Boden ziehen, die die Tomaten brauchen. Mhm. Petersilie, Karotten, Pastinaken können schon rundherum gesteckt werden, können dann ja auch noch drin bleiben, wenn die Tomate da ist und haben aber den Vorteil, alle zusammen, die lockern den Boden auf. Das heißt, die machen es für die Tomate sogar angenehmer noch. Mhm. Durch den Spinat zum Beispiel hast du ja auch schon wieder einen Bodendecker und mit der Petersilie, die drin sind. Ja. Du hast bei der Petersilie wiederum auch das Ding mit, du hast durch den Geruch, den die Petersilie hat, ich meine, man kennt das, ist ja recht intensiv, hast du schon wieder Blattläuse, die eher verjagt werden so oder ferngehalten werden durch den Geruch. Genauso wie beim Basilikum, der auch wunderbar nicht nur am Teller mit der Tomate funktioniert, sondern auch im Beet. Dann weiße Fliege, die auch oft an den Tomaten zu finden sind, Knoblauch und Zwiebeln einfach mit dazu zu den Tomaten stecken, in die Flächen, die da sind. Dann, was gut mit Tomaten harmoniert ist, Sellerie und Kohl zum Beispiel, kann man auch in die leeren Flächen dazwischen stecken. Und das sind so Sachen, da muss ich halt sagen, da habe ich viel, viel zu viel Platz verschenkt in den Jahren davor. So, weil man kennt es, du steckst dann, wenn wir die Tomaten jetzt ab März vorziehen, du hast da eine Pflanze, die ist 30 Zentimeter, teilweise 40 Zentimeter hoch, die, wenn du nichts hast, was der Pflanze irgendwie Nährstoffe klaut, wird es die nicht stören, wenn unten drunter ein Salatkopf sitzt oder irgendwas auf der Höhe. So, du hast aber den Vorteil, du kannst halt unten und oben was ernten.
Ja.
So, dann habe ich Frühbeet, habe ich geguckt. Was kann ich schon mal ins Frühbeet neben einem Salat? Da kann zum Beispiel schon mal Lauch mit rein, da können Radieschen mit rein, da können Möhren mit rein. Letztes Jahr habe ich ein paar Salatköpfe in eine Ecke Rucola gestreut und dann war ich fertig. So, aber warum eigentlich nicht mehr? Warum sollte zwischen den Salatköpfen nicht noch irgendwo was stehen?
Das stimmt wohl.
So, dann Mischbeete mit Zucchini, Zwiebel, Bohnen, Erbse funktioniert. Zwiebeln und rote Beete, nicht nur Zwiebeln, sondern auch rote Beete dazusetzen, funktioniert. Das ist auch so eine Sache, die zusammen harmoniert. Dann habe ich zum Beispiel bei Chili, zu Chilis habe ich auch immer nur Chili. Chili mögen auch gerne kulturmäßig für sich sein, aber was zum Beispiel geht, sind jegliche Art von Kräuter. Also warum da nicht auch nochmal Oregano oder Thymian oder irgendwas dazwischen stellen? Weil gebrauchen in der Küche kann man es immer und wenn du es dort hast, brauchst du den Platz nicht woanders.
Ja.
So, und das sind so Sachen, da muss ich sagen, da habe ich letztes Jahr, glaube ich, viel, ist mir viel flöten gegangen, weil ich einfach nicht geplant habe.
Mhm. Boah, das ist aber Weltraumtechnik mittlerweile hier. Also schon gut straff durchorganisiert.
Ja.
Klingt alles sehr, sehr logisch. Also da bin ich absolut bei dir. Respekt.
Ja, also ich bin gespannt, ob es am Ende auch so funktioniert. Also
klingt für mich wahnsinnig aufwendig, also jetzt auch schon in der Vorbereitung, ne? Weil das setzt ja schon Planung voraus, in dem Sinne, dass ich halt schaue, wann kommt welche Pflanze, genau, wie lange reift die aus und so weiter.
Hast natürlich aber jetzt auch den Vorteil dann, dass du nach diesem Vier-Felder-Plan auch ein bisschen arbeiten kannst, dass du weißt, da sind jetzt dieses Jahr Starkzehrer, das heißt im nächsten Jahr kommen diese Mittelzehrer, dann kommt ein Schwachzehrer und dann kommt vielleicht auch, wenn der Platz es hergibt, ein Jahr, wo du wirklich nur mal Gründüngung drauf streust und das Beet mal brach liegen lässt und es erholt sich wieder.
Mhm.
So. Beziehungsweise siehst du halt, wo standen letztes Jahr die Kartoffeln, können die woanders hingehen, weil die Kartoffeln natürlich lieber dann an einem neuen Ort stehen, wo sie sich andere Sachen holen können und wo der Kartoffelkäfer vor allem auch noch nicht weiß, dass sie hinkommen. So, das sind so Sachen, da muss ich sagen, da experimentiere ich in diesem Jahr und ich glaube, was ich mir auch verspreche, ist halt wirklich, du hast vielleicht weniger Probleme mit diesem ganzen Unkrautkram, weil einfach mehr Pflanzen, weniger Raum für Unkraut. Und wenn du da noch ein bisschen mulchst, vielleicht zwischendurch mit Stroh und Heu, denke ich, lässt sich das noch mal ein bisschen mehr eindämmen.
Nicht nur das, also das ist natürlich ein sehr, sehr positiver Effekt. Manchmal, wenn ich so Reportagen im Fernsehen sehe, wenn ja, Gärtner interviewt werden oder ihre Gärten präsentieren, muss ich sagen, ich finde diese Gärten, wo der Salatkopf oder die Salatköpfe zwischen den, ich weiß nicht was, stehen und daneben stehen noch ein paar Karotten und man läuft einfach so durch den Garten durch und man hat das Gefühl, naja, irgendwie sieht es aus wie Kraut und Rüben und es hat gar keine richtige Struktur, aber irgendwie hat es ja schon eine Struktur, aber es ist halt unübersichtlich und irgendwie wirkt es durcheinander. Hat aber obwohl für mich einen ganz besonderen Charme irgendwie.
Obwohl es wirkt durcheinander, hat aber einen bedeutenderen.
Genau.
Also
ja, es trägt ist sich besser ja
organisiert als, ja, ja. als das mit, wir sehen stur in
richtig,
Reihen aus.
Richtig.
So.
Ne?
Genau.
Und es trägt sich auch, es begünstigt sich gegenseitig. Du hast vielleicht weniger Arbeit, hast mehr Planung, okay. Aber die Pflanzen begünstigen sich und du kommst ein Stückchen weiter und hast vielleicht sogar eine reichere Ernte. Und wie gesagt, aus meiner Sicht sieht es sogar noch besser aus. Ich habe da noch gar nicht hingedacht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe mich nur immer gefreut, wenn ich gesehen habe, wie Menschen das so machen. Ist aber ein spannender Ansatz, wo man nochmal drüber nachdenken könnte.
Ja, deswegen. Also ich habe auch jetzt in der Voranzucht halt auch angefangen und habe halt auch, ich weiß nicht, sind bestimmt immer 20, 30 Salatköpfe, die ich irgendwie immer mal ansehe zwischendrin. Und ja, wenn die am Ende auch alle oder nur die Hälfte davon was werden. Aber wenn das so funktioniert, dass ich auch einfach sagen kann, ja, dann setze ich halt hier und da nochmal einen Salatkopf dazwischen. Ja. Warum nicht? Und wenn er am Ende schießt oder nicht gebraucht wird oder
Freuen sich die Hühner.
Oder am Ende sind es vielleicht auch 30 Köpfe, wovon dann 10 von Nacktschnecken befallen sind und die anderen überleben dann halt und dann habe ich halt die und ich hab dann halt mit der Natur einfach geteilt so.
Ja, klar.
Ja, genau.
Ja,
und daher, das war so der Fehler, den ich letztes Jahr begangen habe und den ich dieses Jahr probiere, etwas besser zu machen und ich halte euch natürlich auf dem Laufenden,
bin
ob
sehr
das
gespannt
Ganze dann auch funktioniert hat. Genau. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir ein in die nächste Kategorie.
Ja. Was habe ich gelernt?
Genau, da sind wir jetzt angekommen.
Großartig. Möchtest du beginnen? Soll ich beginnen? Ich bin da ganz offen.
Doch, dann mache ich jetzt bin ich einmal im
Los, Flow. Du bist einmal dabei.
Dann,
ich bin eh gespannt, was da jetzt auf uns zukommt.
Zum einen, ich habe ja erwähnt, ich hebe ja gerade das Beet aus, das Miluba-Beet und mache da ein bisschen auch noch wegen Kartoffeln und Zeug, hebe ich ein bisschen auf. Und da habe ich dann so überlegt, jetzt habe ich wieder unfassbare Mengen an Grasschnitt,
Narbe, Kram.
Und was mache ich damit? Und dann dachte ich, ja, wir haben hier schon mal drüber gesprochen, es ist einfach dieses Jahr mal Zeit für das erste Hügelbeet, was ich da draus wieder bauen kann, um den Kreislauf wieder zu schließen, weil es ist mir einfach zu schade, dass ich das raushebe, es liegt alles auf einem Haufen und dort liegt es dann so.
Ja.
Also dachte ich mir, man kann ja auch einfach mal da gucken, ob man da nicht einfach mal ein Hügelbeet draus bastelt und mal guckt, was da funktioniert. Daher, was ich gelernt habe, einfach die Sachen nutzen und da habe ich mich jetzt beschäftigt mit dem Hügelbeet und das hatten wir hier auch alles schon mal. Ich will nur noch mal kurz drauf eingehen und zwar werde ich das Ganze so gestalten, dass ich so auf 4x1 Meter sowas in dem Dreh ein bisschen den Boden vorbereiten werde, sprich, dass ich da auch ein bisschen Grasnarbe abtragen werde. Dann kommt da drauf erstmal Äste und Zweige, die ein bisschen gestapelt werden. Davon habe ich jede Menge sowieso auch noch von irgendwelchen Heckenschnitt und so, so über die Jahre halt ansammelt und von Baumschnitt. Und da auch kurz dazu noch, manche sagen, die legen ein Wühlmausdraht unten drunter, dass da die Wühlmäuse nicht reingehen. Also da ist auch die Meinung zweigeteilt. Ich bin auch eher, gehöre auch eher denen an, die sagen, spare ich mir, weil wenn die Maus rein will, die kommen ja nicht nur von unten rein, sondern geht sie halt auch von der Seite ins Hügelbeet. Von daher werde ich das auf jeden Fall weglassen und werde das Hügelbeet lieber Bodenkontakt haben, dass da der Organismus eher funktioniert. Genau. Dann am Anfang, wie gesagt, Äste, Zweige unten drauf. Dann kommen wir zu diesem ganzen Rasenschnitt, Kram und Grasnarbe, was dann so drauf gestapelt wird. Dann kommt ein bisschen, wer hat noch Laub und ein bisschen oder ein bisschen Stroh mit drauf. Dann kommt schön Mist oder junger Kompost.
Ja.
Mit drauf, der sich schön zersetzt, dass da schön, schön nochmal ein bisschen Power reinkommt in das Ganze. Und dann obendrauf kommt dann nochmal Erde oder aber eben reifer Kompost. Mal gucken, je nachdem, wie viel ich da, was ich da zur Verfügung habe. Ja, und dann werde ich da meine komplette Gurken- und Melonenfraktion einpflanzen. So der Plan.
Melonen?
Ja, Melonen werden da reingehen. Zum Melonenanbau kommen wir in der nächsten Sendung nochmal.
Wagst du es?
Ich wage es, weil ich habe mir nochmal zwei Sorten dazugeholt und werde dies ja nochmal starten. Und ja, ich werde dann einfach, wenn ich da so eine schöne, wenn ich da die Fläche oben drauf habe, mit, dass ich hier schöne Erde habe auch und dass ich da noch ein bisschen Mist habe und Kram, denke ich, ist da ja auch ordentlich was an Nährstoffen drin.
Mit Sicherheit.
Und dann werde ich den Hügel schön abdecken nochmal mit Stroh oder mit Heu. Und dann werde ich das Ding einfach mal machen lassen, was es will, und werde mal schauen, ob der Hügel.
Ja, theoretisch sollte es funktionieren mit der Melone, aber ja.
Von daher mag schauen. Und wenn es mit der Melone nicht funktioniert, werde ich vielleicht da oben auf den Hügel einfach auch nochmal drei Tomaten stellen und hier und da nochmal einen Salatkopf oder Sellerie oder was auch immer einfach mal reinsetzen. Ein Hügelbeet kannst du auch wieder. Gut, du guckst ein bisschen, welche Pflanzen sich nicht so mögen gegenseitig, aber im Großen und Ganzen werde ich dann einfach aus dem, was ich habe, nochmal ein Beet machen, weil der Platz ist da, ich werde es probieren.
Na klar.
Was soll's.
Na klar.
Genau. Und der Grund, warum ich ein Kartoffelbeet auf meiner Wiese mache, der eine oder die andere werden es schon bemerkt haben, ich war ja bei der Versteigerung.
Los.
Es ging recht ernüchternd aus.
Okay.
Und zwar kurz, wer von euch vielleicht mal ein Grundstück irgendwo kaufen möchte, Wiese kaufen möchte, Wald kaufen möchte, ist jetzt gut aufgehoben. Und zwar war die, war das so eine Zwangsversteigerung, die war letzte Woche, musste ich auf dem Amtsgericht war das Ganze. Man muss sich vorher nicht anmelden, das habe ich schon mal gelernt. Mhm. Aber, was ganz wichtig ist, es gibt eine sogenannte Sicherheitsleistung und die muss erstmal gegeben sein, dass du mitbieten darfst.
Die musst du dabei haben oder?
Da geht es nämlich schon los. Sicherheitsleistung muss per Scheck, den du mitbringst, vorgelegt werden oder vorab überwiesen werden ans Amtsgericht und muss dann rechtzeitig da sein. Das heißt, rechtzeitig bedeutet, ein Tag vorher war es jetzt dort so, ein Tag vorher bis um 12 Uhr irgendwie muss das Geld dort sein.
Okay.
Dass, und dass die Sicherheitsleistungen sind, da war es jetzt so, das, was ich haben wollte, Grundstück 200 Quadratmeter an meiner Wiese dran, 450 Euro.
Mhm.
Sprich, 10% davon ist die Sicherheitsleistung, dass du mitbieten darfst. Fernab von dem, egal wie weit und wohin das Ganze geht, einfach nur diese 10%, das sprich 45 Euro. Habe ich überwiesen, kein Problem.
Okay.
War nicht das Problem. Der Verkehrswert, nur um das nochmal kurz zu erklären, das ist nämlich der Fachbegriff für das, für was das Grundstück ausgeschrieben ist. Genau. Dann geht es los, dass wir dann in dem Raum saßen. Dann saß die Eigentümerin, von der versteigert wurde. Und es waren sieben Grundstücke insgesamt. Und sie hat dann am Anfang direkt gesagt, zu Beginn der Verhandlung, sie möchte, dass Grundstück 1 einzeln verkauft wird und Grundstück 2 bis 7 nur im Paket.
Okay.
Und damit war der Käse für mich gegessen. Also weil ich dann wollte ja keine sechs Grundstücke mit Wald, mit allem, mit Ackerfläche und keine Ahnung was. Und das wurde aber nur im Paket zusammen versteigert. Und damit war ich ja dann raus. Also,
schade.
Ja. Aber das wusste ich auch nicht, dass das dann so funktioniert. Aber das.
Kann man das vorher erfragen, weißt du das?
Nee, also das ist tatsächlich dann auch dort in dem Moment erst.
Kann die da so spontan?
Darf sie machen, weil es ist ja ihr Eigentum und sie darf sagen, sie kann auch sagen, hätte auch sagen können, ich möchte, dass alles zusammen
in ein Paket
und an einen geht, der das dann weiter für sie oder weiter bewirtschaften soll. Das ist ihr gutes Recht. Genau.
Und waren da viele Menschen da, die da mitgeboten haben?
Ja, oder? Es war richtig, richtig, also es war richtig viel los. Ach. Wobei die meisten, also die meisten nicht, aber wir sagen mal die Hälfte der Leute waren dann auch raus. Denen ging es genau wie ich, weil ganz viele Leute da waren, weil die sich für das Waldstück nur interessiert haben. Die wollten keinen Acker, keine Wiese, die wollten halt Wald haben.
Okay.
So. Und damit waren dann schon viele dann raus. Und was da wichtig ist, auch wenn ihr dann irgendwie was habt, wo ihr dann sagt, egal, wenn da jetzt noch ein Grundstück zwei dran sind, ich will das unbedingt haben. Wenn ihr die Sicherheitsleistung überweist, musst du dann natürlich auch Sicherheitsleistung für die anderen Sachen haben, dass du auch auf dein Stück mitbieten darfst. Wenn es das jetzt im Paket gibt, wird dann natürlich zusammengerechnet, quasi alle von allen Grundstücken,
ja,
der Verkehrswert wird zusammengerechnet und davon brauchst du dann 10%. Und wenn du diesen Check und diese Überweisung, ja, vorher nicht getätigt hast, darfst du natürlich im Paket auch nicht mehr mitbieten. Also ich habe jetzt 450 Euro,
ja,
war der Wert, 45 Euro habe ich überwiesen, darf ich natürlich nicht im Paket mitbieten, wenn das Paket 12.000 Euro im Gesamtwert kostet,
da du das aber
dann müsste
vorher
ich 1.200 Euro,
ja,
vorher
über. Da du das aber vorher nicht gewusst hast.
Genau, hätte ich dann sowieso nicht mehr im Paket mitbieten dürfen, weil die 45 Euro Sicherheitsleistung natürlich deutlich zu wenig waren. So, also nur, dass man das mal gehört hat, dann am Anfang, wenn man dorthin geht und sagt, da sind 7 Grundstücke, ich interessiere mich für 2, immer Sicherheitsleistung am besten, da bist du am besten mit dran.
Für alle
zusammengerechnet, was alle zusammen kosten, davon die 10% überwiesen und dann kannst du bei allen mitbieten.
Entspannt hingehen, ja, und...
Weil ansonsten guckst du halt wirklich in die Röhre, wenn du dort bist,
boah,
weil Barzahlung und Kartenzahlung vor Ort gibt
ist nicht
es nicht.
Möglich, okay.
Ja. Genau.
Und ist der Preis, du warst ja dann dabei, ist der Preis dann richtig hochgegangen?
Ungefähr noch, bei beiden, beim Paket sowie bei dem Einzelgrundstück mal 3 von dem
mal
Verkehrswert.
Drei.
Ja.
Wow.
Ja.
Hätte ich nicht gedacht. Und waren das Menschen aus der Region oder waren das...
Sowohl als auch.
Die von extern kommen?
Ja,
und,
ja.
Okay.
Auch, ja.
Wow. Ja. Landgrabbing.
Weiß ich nicht, wenn man das so bezeichnen
keine
möchte.
Ahnung.
Aber das war sehr interessant, das auch mal erlebt zu haben,
ja,
so eine Versteigerung. Leider habe ich dann dadurch natürlich jetzt nicht. Aber was ich gelernt habe, ist auf jeden Fall, wie die Versteigerung funktioniert. Und
ja,
nur kurz zum Abschluss, ohne jetzt die ganzen Gartenfreunde zu langweilen. Was halt wirklich mega, ich habe das mir so vorgestellt, dass das so losgeht mit, die Leute sitzen da, heben dann die Hand und dann zum ersten, zum zweiten, zum Oh und da hinten.
Wie man das
nochmal,
so kennt, ja.
Genau, aber es ist so, dass am Anfang heißt, jetzt ist 9.22 Uhr, jetzt beginnen 30 Minuten Beatzeit, in den 30 Minuten muss ich auch gar nichts tun, da ist nur der mitbieten möchte, muss dann vorgehen zu der Richterin oder zu der Dame, die das,
ja,
leitet, zu dem Herrn, der das leitet, gibt seinen Personalausweis ab, dass du dich natürlich registrierst,
ja,
erstmal und muss dann die Sicherheitsleistung hinterlegen und dann liest die Dame vor, jetzt hat Thomas Müller 10.000 Euro auf das Grundstück geboten und dann geht jeder vor, der mitbieten will, gibt sein dasselbe Schema und dann irgendwann
sagt
geht es jetzt
wieder
in die 30 Minuten vorbei. Der Höchstbietende ist gerade Thomas Müller mit 15.000 Euro.
Okay.
Hat denn jetzt jemand noch ein höheres Gebot? Und dann geht die Phase los, wo es interessant wird,
so,
wo die Leute dann einfach sagen, ich erhöhe auf 17.500. Und dann sagt sie, ja, das ist jetzt der Herr, ja, Personalausweis, Herr weiß ich nicht was,
ja,
der hat jetzt erhöht. Und dann sagt der Nächste, ich erhöhe nochmal um 5. Und dann hast du so dieses Feeling wie im Fernsehen,
ah, okay,
wo es dann auch wirklich kribbelt und wo diese Stimmung aufkommt.
Okay.
Das war schon ganz gut.
Hm.
Also auch wenn mal irgendwo Schrebergärten oder irgend sowas versteigert werden und ihr da Interesse habt,
so
ungefähr läuft es ab. Bereitet euch gut vor, belest euch am Amtsgericht, was ihr braucht, weil nicht, dass ihr dann dort sitzt und nicht mitspielen dürft.
Okay.
Genau.
Ja, gut zu wissen.
Das ist das, was ich gelernt habe. Aber nun zu dir und zurück mal wieder.
Ja,
es
ist wirklich ernüchternd.
Ja.
Boah, es hat mich jetzt total runtergezogen. gut, ich habe ja gesagt, ich möchte heute noch ein bisschen schwadronieren. Und ich komme noch mal auf meine Tomate beziehungsweise auf die Lizenz dieser Tomate zurück. Und das Spannende bei dieser Lizenz ist, wenn man sich mal damit beschäftigt, wie Pflanzen heutzutage verkauft werden, ne, beziehungsweise Sämereien heutzutage verkauft werden. Häufig sind die ja Züchtungen von, ja, Chemiekonzernen oder halt irgendwelchen Anbietern, die ein neues Produkt, eine neue Pflanze entwickelt haben und diese Pflanze dann unter einer Lizenz vermarkten. Ja. Viele Pflanzen, wissen wir ja auch, hatten wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, die lassen sich ja auch nicht so einfach vermehren, weil das halt zum Beispiel Hybride sind und man weiß halt nicht, wenn die erste Generation mit tollen Eigenschaften abgeblüht ist und abgeerntet wurde. Und ich nehme dann einfach die Sämlinge oder den Samen von diesen Pflanzen, dann weiß ich nicht, was dabei rauskommt. Da kann was Gutes rauskommen, da kann was Schlechtes bei rauskommen, man weiß es einfach nicht. Und das ist natürlich für die Hersteller dieser Sämereien ganz gut, weil dann bin ich darauf angewiesen, jedes Jahr neu zu kaufen. Ne? Ich kann die nicht weiterentwickeln, ich kann die nicht weiter züchten, weil da sind ja Lizenzen drauf. So, und von daher...
Ich glaube, wir hatten das auch mal bei den Kartoffeln, glaube ich, war das, als wir da auch mal uns beschäftigt haben damit, was so eine Lizenz kostet. Und dann war ja irgendwie, dass der Herr, der, ich weiß gar nicht mehr, welche Kartoffel das war, die war ja dann weg vom Markt, weil der Herr, der die erschaffen hat, sage ich jetzt mal, der die Lizenz hatte, musste die, glaube ich, jedes Jahr für, es waren irgendwie 15.000, 20.000 Euro oder sowas, dass diese Lizenz überhaupt weiter eingetragen bleibt und so.
Ja.
Und dann hat er irgendwann gesagt, ja, warum soll ich das machen? So.
So.
Ja.
Und da kommt nämlich der Punkt und damit ist ja diese Sorte gestorben, ne? Die gibt es dann nicht mehr. Wenn die gute Eigenschaften hatte, sie ist halt nicht mehr da.
Beziehungsweise da hat sich ja, da war ja dann dieses Ding mit Petition und so und dann haben die das ja gerettet so, irgendwie.
Richtig.
Dann wieder, ne?
Aber das ist genau der Punkt, weil die Lizenzen sichern das Einkommen von den Herstellern. Das ist erstmal per se nichts Schlechtes, führen aber auch dazu, dass halt so eine künstliche Knappheit erzeugt wird, ne? Weil das Produkt ist dann halt nicht mehr da, beziehungsweise das Produkt ist nur da, wenn du mir einen angemessenen Preis dafür bezahlst und so weiter und so fort. Und ja, und mit dieser Open-Source-Lizenz versucht man dem halt entgegenzuwirken. So, und jetzt kommt der Bogen, den ich so extrem spannend finde. Diese Open-Source-Lizenz auf Pflanzen, das hat seinen Ursprung, hat gar nichts mit Pflanzen zu tun, das hat auch gar nichts mit Biologie zu tun, sondern das kommt aus der Computertechnologie. Ja, also das war so in den 80er Jahren, da gab es einen Mann, Richard Stallman hieß der, und der fand das total doof, dass der nicht mitprogrammieren konnte an irgendwelchen Programmen. Der wollte das gerne machen, durfte aber nicht, weil die Lizenz halt gesagt hat, nee, das Programm ist geschlossen, du kannst da nicht dran rumfuhrwerken, sondern das ist unser Eigentum und das gehört nicht dir und von daher hast du da gar nichts zu suchen. Und das hat ihn so geärgert, dass er irgendwann gesagt hat, okay, ich bin ein Mensch und das, was ich produziere, das möchte ich mit anderen Menschen teilen und ich möchte genauso, dass andere Menschen das mit mir teilen und wir wollen halt gemeinsam irgendwelche Dinge schaffen. Und da hat er ein Projekt gegründet, das nennt sich GNU. Ganz egal, auf jeden Fall, damit ist so dieses Ganze ins Leben gekommen. Das hieß damals Free Software, die Free Software Bewegung. Und später ist dann so eine Foundation gegründet worden, Free Software Foundation und bla bla bla. Also es entstand sowas, was freie Lizenzen irgendwie das erste Mal so in die Welt gebracht hat. Das ging ein paar Jahre, weil das Ganze Free Software hieß, hatte man einfach, ja, für die Wirtschaft war da halt nicht viel zu holen. Deswegen kam irgendwann nochmal der Gedanke auf, man nennt das ein bisschen anders, man hat es dann Open Source Software genannt. So, und dann hatte man zwei verschiedene Lager. Man hatte dieses Free Software, das hatte so ein bisschen politischen, ethischen Anspruch, ne? Also wir sind Menschen und wir wollen halt für andere Menschen was schaffen. Und dann hatte man diese Open-Source-Geschichte und da ging es eher um, wie kann ich schnell irgendwas produzieren und kann da weiterkommen. So, das einfach mal, um die Basis zu klären, wo kommt das eigentlich her mit diesen Lizenzen? Und es gab irgendwann mal diesen Spruch, also dieses FSF, diese Free Software Foundation, da hat sich ein paar Leute Gedanken gemacht, eigentlich müsste es Free Society Foundation heißen, ne? Weil es gab dann so ganz viele, also irgendwann gab es Open Source Bier und es gab halt so ganz viele Rezepte, die dann darum kursiert sind, Open Source Cola und so weiter und so fort. Und ja, irgendwann im Jahr 2012 habe ich herausgefunden, hat sich in den USA dann eine Organisation gegründet, die Open Source Seed Initiative, OSI abgekürzt. Und die haben sich halt Gedanken gemacht, dass es eigentlich doof ist, dass man Sämereien nicht weitergeben kann, weil eigentlich, ne, ist das doch auch ein Naturgut und eigentlich sollte das jedem zur Verfügung stehen. Und wenn ich sowas produziere, na, dann wäre es doch toll, wir könnten das teilen. Haben die auch gemacht, aber die haben keine Lizenz entwickelt, sondern das war so ein Versprechen. Also wenn wir jetzt hier so ein Produkt haben, dann musst du mir versprechen, dass du das später auch so weiterentwickelst. Und das war dann aber den Leuten zu wenig, also einigen Leuten zu wenig. Und so hat sich im Jahr 2016 ein Marburger Verein, der nennt sich Agricol, Gedanken gemacht und hat eine Open-Source-Saatgut-Lizenz rausgebracht. Und das ist jetzt der Punkt, wo wir zu der Tomate kommen. Die haben dann wirklich ein Lizenzschreiben aufgesetzt und sich damit auseinandergesetzt. Und da gibt es drei Regeln, die sind zu beachten, wenn man das benutzen möchte. Alle dürfen das Saatgut benutzen. Also kein Mensch darf davon ausgeschlossen werden. Wenn du das machen möchtest, dann hast du das Recht dazu, das zu benutzen. Tolle Sache. Niemand darf das Saatgut oder die Weiterentwicklung privatisieren. Also das heißt, wenn wir was geschaffen haben, dann muss das immer
und für ewig alle
für alle Menschen bleiben. Offen sein.
Ja,
ja. Ja. Und zukünftige Empfänger müssen sich an die gleichen Regeln halten. Das heißt, Elias bekommt jetzt die Tomatensorte San Viva und du entwickelst die durch Kreuzung und so weiter, entwickelst du die halt weiter. Und dann könntest du ja sagen, boah, das ist jetzt so eine tolle Tomate, da mache ich eine Lizenz drauf und die verkaufe ich schön. Dürftest du nicht, weil du hast dich quasi auf diese Tomate bezogen und deswegen musst du die so weiterhin erhalten und das, was dabei rauskommt, muss auch wieder frei sein. Und die Leute von Agricol, ja, die wollen halt erreichen, dass wir Menschen uns so einen Pool von Sämereien anlegen, auf den jeder zugreifen kann und den halt jeder benutzen kann, ohne dass man da ausgeschlossen wird. Und die haben auf ihrer Website, das ist die opensourceseeds.org, da könnt ihr einfach mal ein bisschen lesen, wenn ihr da Lust drauf habt und das Thema spannend findet. Da haben die das Ganze mal so ein bisschen aufgearbeitet und setzen sich dann auf dieser Website halt dafür ein, dass die Lizenz verbreitet wird, dass der Gedanke verbreitet wird. Ja, und das finde ich ganz spannend. Und naja, mit dem Hintergrundwissen, was ich da jetzt mitbringe, muss ich sagen, eigentlich ist der Name Open-Source-Lizenz für diese Tomate reichlich unklug gewählt, weil die haben da so eine Vererbung eingebaut. Das, was ich mache, muss später auch wieder unter der gleichen Lizenz stehen. Und das hat halt diesen ethischen und diesen politischen Anspruch. Von daher müsste es nach meiner Meinung, also müssten es eher Free Seeds sein anstatt Open Source Seeds. Aber das nur am Rande. Ich finde das trotzdem eine total spannende Geschichte, wo ich mich jetzt unbedingt mal mehr mit beschäftigen möchte. Weil wie gesagt, von Computerprogramm kenne ich es. Von anderen Sachen kenne ich es auch, aber ich habe es noch nicht von Sämereien und finde ich einfach einen total spannenden Weg, dass man das jetzt auch nochmal aufgreift und damit reinbringt. Genau. Ja, und um jetzt nochmal zurückzukommen zum eigentlichen Thema, es gibt schon einige Sorten, also es ist übersichtlich, was vorhanden ist, muss man sagen, aber ich habe gefunden, es gibt eine Paprika Black Heart, ist eine relativ kleine Sorte. Die steht unter dieser Lizenz. Es gibt die San Viva Tomate, über die haben wir schon gesprochen. Es gibt die Viva Grande und es gibt die Viva Roma Tomate. Und die Viva Roma Tomate wiederum ist
in unserem Balkon. Ist
in unserer Balkonbox drin. Genau. Also genau, das heißt,
in der Challenge, in unserer Balkon-Challenge.
Richtig. Das heißt, wir haben jetzt hier auch schon so eine Open Source Tomate, die wir dann dieses Jahr ausprobieren werden und werden schauen, wie man ja damit umgehen kann.
Und werden natürlich davon berichten, ja.
Genau. Zum anderen, das vielleicht noch zum Abschluss, unter dieser Open-Source-Lizenz gibt es mittlerweile auch Weizen- und Maissorten. Und das ist natürlich gerade für dritte Weltländer beispielsweise unglaublich wichtig, sowas zu haben, denn dann, damit können sie sich so ein bisschen emanzipieren von den, von den großen Betreibern, die halt eine gewisse Abhängigkeit schaffen wollen, um halt einfach ihre Produkte zu verkaufen. Und ja, finde ich, ganz großartige Geschichte, sollte man die Augen offen halten. Und ja, wenn ich da mehr entdecke, dann werde ich bestimmt hier nochmal das ein oder andere darüber erzählen.
Interessantes Thema, auf jeden Fall habe ich auch noch nichts von gehört.
Ja,
so.
Also wie das, gesagt,
das gibt, ja.
Ist auch, muss man sagen, ist auch tatsächlich ganz neu. Ne? Also 2016 ist es gerade mal entstanden. Bei der Software 84 ist das Ganze gegründet worden und dann hat es wirklich noch diesen langen Zeitraum doch gebraucht, um das Ganze dann so in andere Bereiche reinzutragen. Und ich finde einfach den Gedanken so schön, dass wir als Menschheit, als Menschengemeinschaft irgendwie uns gegenseitig unterstützen und uns da helfen. Das ist eine tolle Sache. Und von daher, ja, vielleicht achte da einfach mal drauf, Open-Source-Lizenzen für Pflanzen. Falls ihr da noch was anderes gefunden habt, schickt es bitte immer an die entsprechenden Stellen. Ich bin da sehr gespannt. Vielleicht gibt es da noch mehr zu holen.
So ist es. Genau. Meldet euch einfach. Und damit kommen wir
zur letzten Kategorie. Ja.
Ja, das ist der Tipp der Woche.
Der Tipp der Woche.
Und es wird wahrscheinlich wie eh und je sein, dass wir Kulinarik und
Touristik miteinander verbinden.
Ja. Genau, miteinander verbinden und halten wir unsere Struktur bei, dass ich den Magen fülle und du den Geist.
So machen Anschluss. Wir das, hast du so schön gesagt.
Und zwar, bei mir geht das diese Woche ganz schnell, was ganz Einfaches, was aber immer wieder für viel Effekt sorgt. Und ich habe mir damit, nachdem ich letzte Woche auch mal eine Woche Urlaub hatte zwischendurch, so den ein oder anderen Morgen versüßt.
Mhm.
Fluffy Buttermilk Pancakes.
Ui.
Also Buttermilch Pfannkuchen. Der große Unterschied ist, durch die Buttermilch und durch ein bisschen Backpulver gehen die schön hoch und du hast so richtig schön kräftige, aber trotzdem fluffige Pfannkuchen. Und liebe ich ja total. Also ich mag es mit Ahornsirup, was natürlich immer geht, aber da ist natürlich die Jahreszeit noch nicht. Ist dann auch immer, wenn du dann so Himbeeren und Brombeeren und Heidelbeeren und sowas aus dem Garten hast und vielleicht noch ein bisschen Schmand dazu oder Quark oder was auch immer noch dazu als Komponente obendrauf, ist das immer eine schöne Sache. Auf jeden Fall, ich werde das nochmal verlinken, aber wenn ihr Buttermilk Pancakes irgendwo eingibt, dann kommst du da auch an sämtliche Rezepte, ist auch ganz einfach gehalten, irgendwie diese Standardsache mit Buttermilch, Butter, Eier, Mehl, Salz, Backpulver, Zucker, Vanillezucker, fertig. Also viel mehr ist nicht drin. Dann nochmal zusammenrühren in die Pfanne und hochgehen lassen und schmecken lassen. Aber zum Frühstück muss ich so sagen, ich liebe das ja schon ab und an, mal so einen schönen Pfannkuchen.
Ja, so ein typisch amerikanisches Frühstück, wie man das so aus Film und Fernsehen kennt.
Ja, oder? Eigentlich schon. Ja. So, vor allem mit dem Ahornsirup. Ja. Wenn man dann 20 Pfannkuchen aufeinander stapelt und dann eine Flasche Ahornsirup draufgießt, das dann so schön runterläuft, das ist ja immer so das klassische Bild eigentlich, man kennt. Aber wenn man das um 9:30, 10 zu sich nimmt, ist dann auch erstmal bis zum Abendessen meistens Schluss.
Ja, hat man auf jeden Fall Energie für den Garten.
Ja, definitiv, definitiv. Das ist mein kleiner Tipp diese Woche, schnell abgehandelt.
Toll. Ja, mein kleiner Tipp diese Woche führt uns mal wieder nach Schweden. Wie sollte es auch anders sein? Und ich muss sagen, so allmählich gehen mir meine Ausflugstipps, glaube ich, aus.
Das heißt, du musst mal wieder
fahren, fliegen. Ein paar werde ich noch zusammenkriegen, aber ich muss unbedingt wieder mal wieder hoch. Aber gut, der Sommer nähert sich ja doch so langsam und von daher, ja, freue ich mich drauf und plane da auch schon so ein bisschen, was könnte ich noch alles erleben. Aber heute erzähle ich euch nochmal, was ich schon erlebt habe. Und zwar möchte ich euch vom Torpa Stenhus erzählen. Torpa Stenhus ist eine alte Feste, könnte man sagen. In der Nähe von Borås. Borås, circa eine Stunde von Göteborg ins Landesinnere. Und dort steht diese Feste. Die wurde gebaut um 1470 tatsächlich schon und ja, diente da so ein bisschen als Wohnhaus und Verteidigungsanlage. Man konnte dort auch immer so ein bisschen Handel betreiben und das war halt so eine Befestigungsanlage, wo man sich so zurückziehen konnte und quasi auch den Warenverkehr so ein bisschen kontrollieren konnte. Und in der heutigen Zeit steht das natürlich leer, beziehungsweise ist halt als touristisches Zentrum umgebaut worden. Ja. Und einmal im Jahr finden dort die Medeltids Dagerstadt. Stadt.
Die Middletiets.
Middletiets. Also
Middletiets ist irgendwas vom Militär.
Mittelalter.
Ach, nein, vom Mittelalter, okay.
Tiet ist quasi die Zeit und Mädel ist das Mittel.
Okay.
Genau, und in diesen Mittelaltertagen, da wird dieses Tor Bastienhuis quasi zu einer großen Kulisse für Gaukler und für Ritter und das ganze.
Warst du dort zu der
Krieger.
Zeit?
Ich war dort, das war ganz,
und
ganz,
für
ganz
welche,
schön.
Für welche Charaktere hast du dich entschieden? Oder für welchen Charakter? Warst du Gaukler oder warst du eher der edle Ritter?
Eher der Troubadour. Huh? Also wir haben vieles ausprobiert, muss ich sagen. Also ich hatte auch ein Holzschwert und ein Schild in der Hand. Es gab so einen Pranger, wo man sich dran stellen konnte.
Ja, das ist eher so meins.
Ja, genau. es war ganz, ganz schön. Man hatte, man kennt das ja auch aus Deutschland, dass so diese Lab-Partys, ne? Also Leute, die sich so in Rollen reinbegeben.
Ja.
Und dann haben die dort wirklich so, ja, mittelalterlich anmutende Zeltstädte aufgebaut, wo die dann so ein paar Tage drinne gehaust haben, und dann waren da wirklich Gaukler unterwegs, und dann gab es da Schlachten, die nachgestellt wurden, beziehungsweise so Schaukämpfe, die nachgestellt wurden. Man konnte Bogen schießen. Es wird ja immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass Kinder sich irgendwie beschäftigen können, dass Kinder einbezogen sind. Und ja, dann gab es halt so einen abgegrenzten Bereich. Da konnte man sich dann so ein Leibchen überziehen und auch so einen kleinen, ja, wie so einen kleinen Ritterhelm aufsetzen. Also eher aus Pappe, sonst wäre es zu schwer gewesen. Und dann konnte man da gegeneinander halt mit Holzschwert und Schild kämpfen. Das war doch sehr, sehr schön. Und das Ende dieser Feier bildet dann immer so den traditionellen Kampf, als die Schweden die Dänen besiegt haben. Ja,
natürlich.
Und das war das war sehr schön, denn irgendwann strömten so alle Menschen von diesem Platz weg. Mein Schwedisch ist nicht ausreichend, um das dann mitzubekommen. Was macht man? Man rennt hinterher, weil man denkt sich, da muss ja irgendwas passieren. Und das ist dann auch was passiert. Da waren dann wirklich Menschen in Ritterrüstung, also da klapperte wirklich alles. Und wie man sich das halt so vorstellt, und die saßen auf Pferden. Und man hatte dann in der einen Hälfte dieser riesengroßen Wiese hatte dann man dann halt so, ich weiß es nicht, vielleicht so 10 dänische Ritter.
Das waren wahrscheinlich dann dort dargestellt von irgendwelchen buckligen, kleinen,
Nein, sie sehen schon sehr erhaben aus, aber sie verlieren trotzdem, müssen sie. Und auf der anderen Seite sind dann quasi die schwedischen Kämpfer gewesen. Und ja, wenn dann die Pferde so aufeinander zutraben, und das ist ja dann schon, also der Boden bebt dann. Und das war sehr beeindruckend. Und ja, von daher, das kann ich nur empfehlen, wir waren im Juni, war das, und da war quasi diese Festlichkeit. Im letzten Jahr ist es meines Wissens nach ausgefallen aufgrund der Pandemie. Vielleicht ist noch ganz spannend, was musste man bezahlen? 40 Kronen, 4 Euro für den Parkplatz.
Ja.
Und wenn ich mit 5 Leuten in dem Auto angefahren komme, dann kostet es halt nicht mal 1 Euro pro Person.
Okay.
Ist wirklich erträglich, und dafür bekommt man einen sehr, sehr schönen Tag. Das Tolle ist.
Und eine Stunde Pranger kostet nicht extra.
Nein, du kannst da wirklich dich beschäftigen, wie du willst.
Okay.
Es kommt dann einfach nichts mehr dazu, ne? Sondern man hat einfach diesen Ort dann und kann das erleben. Das war sehr schön. Man hat auch weniger dieses Jahrmarkt-Feeling wie in Deutschland, wo du dann so ganz viele Essstände hast und sowas, sondern gibt es dort einfach nichts, sondern man hat dann eher so Schausteller und sowas. Finde ich eigentlich ganz angenehm. Und wenn man einmal dort in der Nähe ist, aber ich denke, da werde ich beim nächsten Mal noch drüber sprechen, dann kann man dort auch noch das Naturreservat besuchen. Denn gleich in der Nähe dieses Tor Bastienhuis gibt es noch ein großes, naja, so groß ist es gar nicht, aber doch ein sehr, sehr schönes Naturreservat. Aber da sprechen wir dann, glaube ich, beim nächsten Mal drüber. Und ja, von daher mein kleiner Ausflug, mein kleiner Tipp zum Torpass Dehnhüß, zu den Mädeltietstagen. Genau.
Ja, wunderbar. Dann waren wir jetzt bei den, auch noch zum Abschluss auf dem Ritterfest, wie hieß es? Torpass Dehnhüß.
Ja, genau.
Und ja, und sind damit am Ende angekommen.
Sind wir damit am Ende angekommen. Dann, es war sehr schön mit dir. Es war auch sehr schön, dass wir uns heute mal wieder
mal
so vis-à-vis gegenüber sitzen. Das war toll.
Es war auch wieder sehr schön, dass wir euch da draußen an unserer Seite
wissen.
Laben.
Ja, das ist wirklich schön.
Genau.
Ja, wir hoffen natürlich, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Wünschen euch ganz viel Freude beim Nachhören.
Und beim Ansehen vor allem und beim Ausprobieren.
Genau.
Und ja.
Lasst uns wissen, was dabei rauskommt.
Genau. Und das sowieso immer. Einfach melden, einfach schreiben. Wer irgendwas, ihr habt das heute auch wieder gehört, wer irgendwie uns berichtigen möchte oder noch hinzufügen möchte oder eigene Erfahrungen teilen möchte, einfach schreiben. elias@garden-ede.de oder bei Instagram. Einfach irgendwo auch, wo Podcasts sind, Bewertungen abgeben, Folgen drücken oder was auch immer. Und nicht vergessen, Nacktschnecken-Challenge. Schickt uns
unbedingt
eure Ideen, eure Erfahrungen, was hilft gegen Nacktschnecken, was kann man, wie kann man Salat schützen, was kann man machen im eigenen Garten, schreiben und ich werde das dann ausprobieren.
Großartig.
So wird's kommen. Und damit entlassen wir euch und wir hören uns ja dann schon wieder im März. Ja, ist ja dann
ist
so.
Ist es denn schon März?
Dann ist es schon Anfang März, wenn wir wieder da sind. Ich freue mich drauf.
Unbedingt.
Eine gute Zeit bis dahin.
Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Tschüss.